Danke. Ja, Alois, mein lieber Angelika und ihr alle, die ihr beigetragen habt, dass ich hier sein darf, ja, ich wollte mich mal wirklich bedanken. Das ist eine große Freude, hier sein zu dürfen. So rum ist es ja in Wirklichkeit. Ich bin hier eingeladen, aber es ist eigentlich ein Geschenk an mich oder an uns, dass wir jetzt auch mal, also ich meine, Hamburg ist super, ne? Also ich meine, so gut wie schönste Stadt der Welt, also nach Mittenmarkt. Aber es ist eben auch ganz besonders schön, mal hier zu sein. Es war ein bisschen nicht so ganz einfach, weil wir mussten dann die Lehrer von den Kindern überzeugen, dass Rickenbach einfach, das kannten die auch noch gar nicht so da, dass das einfach wichtiger ist als so ein Schultag. Und wenn die Kinder was lernen sollen, wenn was aus denen werden muss, dann müssen die natürlich her. Weil hier wird das Wort Gottes gesprochen. Und das ist das, was die Kinder brauchen. Das haben die dann aber sehr schnell eingesehen. Ich habe ihnen einen gelben Schein, also nicht so AU-Bescheinigung. Das ist ein Vorteil. Anne ist auch, das haben wir eben gar nicht so, Anne ist auch Ärztin. Meine Frau, sie kommt immer so aus der Alzheimer-Forschung von der Universitätsklinik Eppendorf, hat sie bis vor kurzem da eine Forschungsstelle gehabt. Und jetzt aber aufgehört, weil die Kinderbetreuung doch so ein bisschen zeitintensiver geworden ist und überhaupt also über die Jahre nach 10 Jahren Mutterschutz dann so den Beruf, nicht will ich sagen gewechselt hat, aber trotzdem eben ja rund um die Uhr für die Kinder da ist. Und das ist sensationell. Das bekommt den Kindern total gut. Und wenn es den Kindern und der Frau gut geht, geht es dem Mann gut. Das ist so, sie gehören irgendwie auch zusammen so, ne? Also so als Familie, wenn man so will. Und dann ist natürlich noch Jesus da an erster Stelle. Und der macht das alles rund. Meine Güte, was haben wir das gut, ne? Ist das so? Halleluja. Was für ein Gott, oder? Halleluja. So, lass uns ihn anbeten, loben und preisen, danken. Haben wir schon ein bisschen hier und da. Also ich meine, man kommt aus der Nummer einfach auch nicht raus so als Christ. Also machen wir einfach gleich weiter. Vater, ich danke dir für diesen Tag, den du gemacht hast, dir zu Ehre. Ich danke, dass du den Himmel hier aufgeschlossen hast. Ich danke dir, dass du Feuer Gottes fällst, das Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich danke dir, dass du deine Engel gesandt hast, die wirklich die Versammlung umstellen, die darauf aufhören, sie uns führen, in das einfach dahin, wo du uns haben willst. In des Vaters Gegenwart, lieber Heiliger Geist, führst du uns in alle Wahrheit. Ich danke dir, dass du dich hier lagerst, immer mehr. Dass du diesen Raum füllst, immer mehr. Ich danke dir, dass alles an Kräften möchte, alles, was dich nicht meint, gewohnt ist und dahin zu weichen hat, wo du siehst, Jesus, dass er überhaupt keinen Platz hier mehr hat, Herr, weil du, Heiliger Geist, einen Raum einnimmst. Jesus, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist jetzt hier. Und ich danke dir, dass du hier jeden hierher gezogen hast, jeden hierher geschoben hast, dass keiner denken soll, er wäre freiwillig hier, weil du hast die Regie in jedem Leben. Ich danke dir, dass du der Herr in unserem Leben bist. Und du kümmerst dich um deine Kinder. Du lässt deine Kinder nie im Stich. Und ich danke dir, dass das kein Zufall ist, dass wer auch immer jetzt heute hier ist. Sondern weil es dein erklärter Wille ist. Vor Zeiten hast du gesagt, mein Kind, das, da hast du Termin. Weil da will ich dich stärken. Da will ich dich sättigen mit lebendigem Wasser und lebendigem Brot. Und ich danke dir, Herr, dass du mir jetzt den Mund füllst, dass ich genau das spreche, was dir auf dem Herzen ist und nicht, was ich da vielleicht dazwischen quatsch. Dass ich da sowieso nichts dazu tun kann. Abgesehen davon, dir möglichst nicht im Wege zu stehen, oh Herr. Denn es geht um dich und nicht um uns. Es geht darum, Jesus, dass du allein alle Ehre bekommst. Es geht darum, dass du verherrlicht wirst. Es geht darum, dass wir dass du uns dein Wort aufschließt. Dass wir es nicht verpassen, was du am Kreuz für uns erworben hast. An der Fülle der Verheißung. Das kann nicht sein, dass wir nicht im Sieg leben. Krankheit ist kein Sieg. Hartz IV ist kein Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Nein, Sieg hast du für uns erworben am Kreuz. Und den wollen wir sehen, den wollen wir haben, hier im Alltag. Den Himmel auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, Herr. Jetzt, hier ist der Tag der Tage, der Tag, den du gemacht hast, dir zur Ehre, damit du verherrlicht wirst, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns hier zusammengerufen hast, dass wir es ergreifen, dass wir in Einheit vor dich kommen, dich anzubeten, zu loben und zu preisen und dir alle Ehre zu geben, die allein dir, Jesus, gebührt. Und du sagst, das bringt mir Spaß, das von oben mit anzuschauen. Ihr seid mir eine Freude, wenn ihr mir euer Herz gebt. Wenn ihr mich meint. Wenn ihr nicht auf die blöden Umstände kommen, seht, die kommen und gehen. Das ganze Leben kommt und geht. Aber mein Wort besteht in Ewigkeit. Eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur eins meiner Worte vergeht. Schon mal gelesen? Danke, Jesus, dass du dein Wort gesandt hast, uns freizumachen. Und tatsächlich, du meinst, was du sagst. Tatsächlich, dein Wort ist wirklich wahr. Tatsächlich, du bist jetzt hier, Jesus. Und ich danke dir, dass wir deinen heiligen Namen hocherheben, dass wir unsere Augen des Geistes und des Verstandes, des Herzens aufschließen dürfen, um dich zu sehen, wie du wirklich bist, in deiner Schönheit und Pracht, in deiner Herrlichkeit, in der alles vergehen muss, was nicht von dir ist, in der Sünde keinen Raum mehr hat, in denen es um die Verherrlichung deiner selbst geht und nicht mehr, was ich haben will oder was ich gerne hätte oder besser hätte oder auch nicht, sondern es geht um dich und deinen Willen. Vater, hilf, dass wir dir eine Freude sind, dass wir dir ein Wohlgefallen sind, dass es um dich geht. Hilf uns, sprich mit uns, öffne unsere Ohren, dass wir dich hören. Du sagst, du bist unsere Weisheit, Heiliger Geist. Du sprichst die ganze Zeit. Meine Schafe hören meine Stimme. Völlig inakzeptabel, dass Christen nicht ständig hören, was du sagst. Dass das von heute an aufhört. Natürlich unterhalten wir uns die ganze Zeit. Und wir sind froh und dankbar über jeden sachdienlichen Hinweis. Vater, alles okay? Bin ich deine Freude? Hast du gute Laune? Hast du vielleicht sonst einen kleinen Verbesserungsvorschlag? Sachdienliche Hinweise werden gerne angenommen. Sprich, nur ein Wort. Hilf, damit es besser mit mir wird. Danke, dass du die Hoffnung bist, Jesus Christus. Du bist die Hoffnung der Herrlichkeit. Danke, Jesus, dass das Elend mit mir bald ein Ende hat. Danke, Herr, dass es morgen mit mir besser ist als heute. Und übermorgen besser als morgen. Und nicht nur bei mir, sondern auch hier. Mit jedem, der an mich glaubt. Damit alle, die an mich glauben, gerettet wird. Deswegen hast du dein Leben am Kreuz gegeben, Jesus. Ich danke dir, dass du jetzt hier und ziehst und zerrst und damit ja keiner was verpasst von deinem Segen. Ich danke dir, dass hier jeder besser nach Hause geht, als er gekommen ist. Dass hier jeder ermutigt wird. Dass du alle Tränen trocknest. Dass du die Schmerzen von den Herzen nimmst. Dass du Gesundheit wiederherstellst an Körper, Geist und Seele. Ich danke dir, dass du freisetzt die Gefangenen. Ich danke dir, dass du Bindungen löst und Ketten sprengst und hier wirklich mit Kraft und Vollmacht dein Herz uns schenkst, Herr, dein Leben uns geschenkt hast. Ich danke dir, dass du dein Reich baust in unseren Herzen. Auf das du selbst in uns Wohnung genommen hast, schon lang. Bei denen, die dich lieben. Dass wir selber zur Quelle werden, dass wir es kapieren und uns nicht immer die Butter vom Brot nehmen lassen. Es ist völlig inakzeptabel, nicht gesund zu werden, wenn man überhaupt in die Nähe eines Christen kommt. Weil Heilung ist ein Symptom der Gegenwart Gottes. Du kannst gar nicht krank bleiben, wenn du mit einem Christen auch nur Kontakt hast. Ja, man muss sagen, noch nicht mal, wenn du an ihn denkst. Weil es ist Kraft im Namen Jesus. Es ist Kraft im Blut des Lammes. Danke, Herr. So füll mir den Mund mit Weisheit und hilf, dass ich nichts Eigenes spreche, sondern deine Worte in meinem Herzen und in meinem Mund führe. Dir zur Ehre und uns allen zum Segen. Amen. Ja, so gibt es eigentlich gar keinen Grund, jetzt aufzuhören. War doch gerade so nett, ne? Man könnte eigentlich immer weiter. Und das ist also deswegen so, weil das hat der Herr, der hat uns so konstruiert. Das hat er absichtlich gemacht. Er hat gesagt, ich gebe dir meine Liebe in dein Herz und du wirst ein Verlangen danach haben und es wird immer ungestillt sein, bis du mir nicht alles gibst, dein Leben. Was, habe ich mir mal überlegt, soll meine Antwort auf dein Kreuz sein? Vielleicht mein kleiner Finger oder mein Daumen oder Sonntagvormittag, der Gottesdienst. Und immer kam ich mir so irgendwie so ein bisschen so schoflich, sagen wir, ne? So ein bisschen nicht, das ist einfach nicht in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, was reicht? Was wird dir gerecht? Gibt es überhaupt etwas, was ich dir geben kann? Und je mehr ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, umso mehr ist mir klar geworden, die einzig akzeptable Antwort ist, Herr, die Antwort auf dein Kreuz ist mein Leben. Was sonst? Der Amerikaner würde sagen, less won't do. Weniger tut's nicht. Wenn ich mir klar mache, was du da am Kreuz gelitten hast, für mich freigeschaltet hast, dein Blut für mich vergossen hast, dann, Herr, nimm mich, wie ich bin, aber lass mich bloß nicht so. Damit ich dir immer ähnlicher werde. Und du sagst ja selbst, ihr seid nicht nur der Sünde gestorben, sondern auch euch selbst. Ihr gehört euch nicht mehr selbst. Das ist total erleichternd, weil es entbindet mich jeglicher Frage, wie geht's mir? Wen interessiert das überhaupt? Wie viel Schmerzen ich habe oder nicht? Es sind doch nicht meine. Weil ich bin de facto gar nicht mehr. Es ist rein eine Illusion, dass ich hier stehe. Das ist nicht mein Problem. Das ist jetzt dein Problem, Herr. Wie praktisch. Weil du hast auch immer die Lösung. Mensch, wenn ich früher gesagt habe, Mann, und diese Finanzen und diese Krisen hier, ne, der in der Praxis Hunderttausende von Schulden, da haben die gesagt, wieso ist das doch nicht deine Praxis? Das sind doch nicht deine Schulden. Hat doch der Herr gemacht. Ist doch seine Praxis und der wollte das doch alles, das zahlt er auch bestimmt. Hat er auch zu mir gesagt. Irgendwann habe ich gesagt, Herr, 2000 brutto bei 2 Millionen Schulden, wie lange, bis ich das abbezahlt habe? 1000 Jahre? Und der Herr sagt zu mir, ich werde bezahlen, was ich bestellt habe. Und ich sage, oh, entschuldige, ich wollte ja nur mal. Und am nächsten Tag habe ich einen prophetisch begabten Bruder in Berlin angerufen und habe gesagt, sag mal, könntest du noch mal nachfragen da oben wegen dieser Kontobilanz da bei mir? Und er sagte, ja, ja. Oh, ich sag, was denn? Ne? Beim Telefon war morgen zur Arbeit gefahren, sagte, ich krieg was ganz Komisches, habe ich noch nie gehört. Ich sag, was denn? Mir kommt das so vor, der Herr sagt, ich werde bezahlen, was ich bestellt habe. Oh, das kommt mir bekannt vor. Das ist eine Bestätigung. Ja, und ich soll dir noch was sagen. Die Anschubfinanzierung ist schon unterwegs. Das war, als ich vor kurzem, die Zeit geht ja so schnell weiter, einen Verein gegründet habe. Ein Verein für Glaube und Heilung e.V. Das gibt's jetzt so neben der Praxis. Darüber ist so das Zentrum, ist es eigentlich jetzt genau genommen. Schon wieder ist es das Zentrum für Gebet, Glaube und Heilung e.V. in Hamburg, wo viele Beter, am Anfang waren es 3, 4, jetzt sind schon 20, 30, es besteht allerdings auch schon 6 Wochen, die aus der ganzen Republik dahin kommen, nur für ein paar Stunden, um dort dienen zu dürfen, ehrenamtlich, für all die Menschen, die von morgens bis abends dahin kommen, um für sich beten zu lassen. So eine Art Healing Rooms, oder ich meine, das ist ja so ein neudeutsches oder englisches Wort. Naja, und tatsächlich, eine halbe Stunde später, ruft mich ein anderer Bruder an, der von der Kornhaus-Stiftung, der Thomas Hettinger, der diese Stiftung da leitet, und sagte, Anne, hier sind gerade 3000 Euro eingegangen, die wollen wir hier parken, bis ihr da eure ganzen Finanzen da mit der Gemeinnützigkeit und so weiter, da das umgesetzt ist. Und der sagt, das ist sei die Anschubfinanzierung für den Verein. Ich sag, ja, ich weiß. Ist das nicht klasse? So bin ich, sagt der Herr. Wir haben sehr, sehr wenig Zeit heute. Deswegen, ich meine, das würde Tage füllen hier jetzt. Empfehle ich sehr den Büchertisch. Damit, weil es gibt hunderte von CDs, wir haben gerade 1600 neue gekriegt, das muss man sich mal vorstellen, mit der ganzen Lehre, nicht, da von Wetzer, das ist das gehen Tage, also so über christliche Heilkunde, wie bete ich für Kranke, was ist überhaupt so christlich, nicht christlich, wie kann man das unterscheiden, so bei all diesen ganzen esoterischen oder sonst wie Einflüssen hier in der Gesellschaft. Und deswegen empfehle ich da sehr diese CDs, das sind MP3-CDs, die bis zu, ja, also davon mit, war ich letztes Jahr mal in Strittmatt, da im letzten Jahr zum Beispiel so Leiterschaftsseminare für Gemeindeleiter, Pastoren und Ärzte, so bis zu 10 Stunden. Und so als DVD, das sind so Kompaktprogramme so ein bisschen. Ne? Ist auch nicht ganz vollständig, aber bedient euch da reichlich, solange da noch was da ist. Das betrifft auch diese Wecker. Es gibt zwei Varianten. Die einfache Form, die ich schon fast vorziehe, weil sie so umständlich ist und so herausfordernd, weil alle 10 Minuten muss man das Ding neu resetten. Klingelt, ne? Was klingelt denn da in Ihrer Hosentasche, Herr Elsen, schon wieder? Ja, das ist mein Trainingsprogramm. Was trainieren Sie denn? Ja, Anbetung. Was ist das denn? Ja, das hat was mit Jesus Christus zu tun. Und da hat man ganz viele Gespräche über Jesus Christus jeden Tag. Das ist total gut für Christen. Das übt, ne? Die Menschenfurcht unter die Füße zu kriegen, wenn bei Lidl an der Kasse klingelt das Ding. Und nach 10 Minuten schon wieder. Und von morgens bis abends alle 10 Minuten. Das hatte ich damals vor 10 Jahren. Und da gab es noch nichts anderes. 9 Euro kostet das Ding. Und dann gibt es die etwas komfortablere Variante, die so modernere. Das gab es damals noch nicht, mit Vibrationsalarm. Morgens eingestellt, läuft das den ganzen Tag durch, taktet den Tag durch. Erinnerungshilfen sind das. So eine Art Gymnastiktrainer, 30 Piepen. Ist ein bisschen teurer, ist so komfortabel, kann man am Gürtel tragen, in der Tasche. Sehr, sehr zu empfehlen, tatsächlich, davon wird noch die Rede sein. Viele kennen ja auch so einiges von mir, manche nicht. Der Vortrag springt, es hat was Biografisches natürlich, was der Herr so in meinem Leben gemacht hat. Und manches ist eben auch Lehre, was so, sagen wir mal, Erkenntnisse geworden sind, weil ich nun seit 10 Jahren, 12 Stunden am Tag fast nichts anderes mache, als für Kranke zu beten, von morgens bis abends. Und wir sagen in Hamburg, das übt. Na, man macht das eben nichts anderes. Und dann kann man so Erfahrungen machen, was ist heilungsfördernd und was ist eher so ein bisschen bremsend. Na, und das lässt man dann und das Fördernde macht man. Und dann wächst man in der Beziehung mit Jesus Christus. Und dann hat man das, was wir, oder frei nach den Pinguinen von Madagaskar, nennen Ergebnisse. Na? Ich will Ergebnisse und keine Ausreden. Ich habe andere Ergebnisse, deswegen darf ich hier stehen. Weil so viele da gesund werden. Das ist nichts Schlimmes. Man muss sich daran gewöhnen, dass so eine Rebe auch mal Frucht bringt. Also mal zur Abwechslung, könnte man sagen. Ihr kennt ja so Weinstöcke hier auch, ne? Gibt's ja ein paar. Und ich meine, naja, da kommen wir noch hin, nicht, was der Herr da über Reben sagt und Weinstock. Also sehr zu empfehlen, wenn keine mehr da sind. Ich habe nur so ein ganzes, wir haben nur so ein paar hundert davon mitgebracht. Nein, also ich weiß nicht, da sind jetzt nur noch 50 oder irgendwas, 60 da. Dann lasst euch da von der Alexandra und Anne auch, die, mit den Kindern da auch, also wir sind da so die ganze also Familienbetrieb da auf einem Büchertisch. Der hat mal gesagt, ich soll eine Firma aufmachen. Ich sage auf gar keinen Fall, ich bin Arzt, ich brauche keine Firma. Er sagt, genau das machst du. Ich diskutiere immer ziemlich viel mit ihm und dann hat er sich mal wieder durchgesetzt. Und so für den Büchertisch, damit das steuerlich einwandfrei abgerechnet wird, ne? Weil das ist ja nicht, man kann ja nicht sagen, das ist jetzt Kassenleistung, so, ne? So ein Büchertisch. Oder privat versichert oder keine Ahnung, sondern das ist so eine Art Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, dann suche ich mir aber einen schönen Namen, so himmlischer Medienvertrieb, ne? Das ist so eingetragenes Markenzeichen da jetzt. Und unterstützt diese ganzen Aktivitäten vom Verein und von den Netzwerken, die ich gegründet habe, denn ich habe jetzt also, weil man hat sonst eigentlich nicht so viel zu tun, also wie gesagt, ne, also man ist da so bis abends dann deine Praxis am Wochenende, wenn man nichts zu tun hat, schaut man hier mal rein und die Familie ist fantastisch, muss man auch sagen, ist sensationell, der Herr, der ist gewaltig. Und dann macht man so, dann nimmt man eben so einen Verein und so eine Healing Rooms und so House of Prayer, nicht so 7 Tage, 24 Stunden Anbetung und noch so ein Netzwerk für christliche Ärzte in Schweiz, Österreich und Deutschland habe ich dann so letztes Jahr, habe ich so einen Wiener Kongress gemacht in Wien, ne, so mit so ein paar Ärzten. Und jetzt haben wir das so mit verschiedenen Administratoren und Arbeitsgruppen in den einzelnen Ländern, also im deutschsprachigen Raum. Und da findet man so vollmächtige Ärzte. Also vollmächtig heißt, der Kinderarzt in Essling, der da drin steht, der Dr. Heid, die sind alle namentlich da erfasst, ne? Da hat er erzählt, ja, wenn ich mit den Kindern da nach Erlaubnis mit den Müttern da die Hand auf die Schulter lege, dann ist dann hinterher der Keuchhusten weg. Ich meine, das sind Ergebnisse. Halleluja, ja. Na, da wird das doch langsam mal interessant. Es geht gar nicht, also es ist völlig unmöglich, was man sonst so, also sich so als Christ so alles leistet, das ist unter Kanonen. Also das ist zum Beispiel, damit das, also damit ihr das mitkriegt, dass das nicht nur von mir so ist, sondern ich empfehle eine ganz, ganz wunderbare Pastorin aus Brasilien, brasilianische Pastorin Maria Batista de Oliveira, wer sie kennt, ist auch manchmal in Deutschland, Bete an und lebe im Sieg, die hat so drei Heftchen geschrieben. Die sind nicht sehr groß, aber extrem gehaltvoll, auch mit Anleitung für Anbetung. Sollte man gelesen haben, ist ein Must-Have. Da stirbt ihr Mann, ist er dann tot, fällt er da um, ne, bricht da zusammen neben ihr, sie setzt sich hin, betet Jesus an und nach 24 Stunden steht er wieder auf. Und sie sagt, ja, das ist auch normal, also ich meine, so geht das auch nicht, den brauche ich noch, der kann ja nicht einfach liegen bleiben. Ne? Kann ja einfach tot gehen. Und das ist die Vollmacht, von der wir sprechen. Da ich sag dem Berg, was er zu tun hat. Alles ist dem möglich, der da glaubt. Das ist nur die Frage, stimmt das, was da drin steht? Ne? Immer dieselbe Frage. Ist das wahr? Wenn es wahr ist, dann muss ich es ja aber auch sehen in meinem Leben. Dieselben Zeichen und Wunder und noch größere, wie Jesus sie getan hat. Wenn ich das nicht sehe, ist es de facto, als wäre es nicht wahr. Wenn nie einer jemals, was soll denn das? Dann ist das höchstens so, wie ich hänge das so ein bisschen hoch, das Würstel, ne? Aber rankommen wirst du nie. Und deswegen sind dann auch die Stimmungslagen bei Christen in der Regel, also ich müssen, wie soll man da nicht depressiv werden? Da kann man nur depressiv werden. Also die Krankheitsrate bei Christen ist auf gar keinen Fall niedriger als bei Nichtchristen. Die sind mindestens genauso krank, wenn nicht noch kränker. Weil die haben immer noch so die Idee, das könnte eigentlich besser sein. Und dann sehen sie immer, das wird aber nichts. Und das macht krank. Enttäuschte Hoffnung. Frustrierte Erwartung. Und dann haut der Teufel da auch nochmal rein. Na, wo ist er denn dann? Gott lässt sich aber ganz schön hängen. Tausendmal gebetet, nichts passiert. Hm? Na? In Amerika das T-Shirt, God may be busy, may I help you, the devil. Hm? Angebot. Aber eben nur deswegen, und dann kommen wir, da schließt sich der Kreis, kein Christ tut, was Christen tun sollten. Nicht die Bohne. Und davon reden wir die nächsten Tage, nächsten Minuten. Ich versuche möglichst langsam zu sprechen und deutlich. Es ist ein Bemühen. Ich bin sehr unvollkommen. Es gibt's auf CD. Diese CDs, das ist nicht nur, also es ist ja noch nicht mal Eigennutz. Ich meine, das ist auch so ein bisschen was für uns, aber es ist im Wesentlichen, um dieses ganze Werk zu unterstützen. Also, es ist so, ihr braucht das. Weil ihr habt nicht die Ergebnisse, die ihr haben solltet. Und es liegt nicht an Gott, sondern es liegt an euren Nachbarn. Das Heft hat mal also einer geschrieben, so Werner Nachtigall, wer ihn kennt, ne? Summer to go, Winter to go, Global Outreach Day, das hat der so in Berlin, das ist so ein Pastor da, der meint auch, also alle brauchen das Evangelium. Und dann kam er auch nach Hamburg und hat so ein Heft über mich geschrieben, mit so Übergabegebet, sehr empfehlenswert. Also mit Zeugnissen habe ich gerade so ein bisschen Nachfragen von der Ärztekammer. Herr Elsen, was ist das denn? So ein Heft, ist das vielleicht unlautere Werbung? Heilsversprechen? Ich sage, nein, ich habe es nicht geschrieben. Ich habe auch keine Ähnlichkeit mit dem Foto. Okay, mein Name steht drauf. Okay, das muss ich gestehen. Ganz süß für Kinder, Kinderarbeit, sehr zu empfehlen, so ein bisschen gezeichnet, Geschichten aus der Bibel von der Frau von Peter Rutkowski, der ist ja einer der Leiter vom christlichen Männertraining da in Krelingen, geistlichen Rüstzentrum Krelingen in Norddeutschland, sehr zu empfehlen. Die CDs, die DVD. Macht das, hört euch die an. Und ich sage mal, ihr braucht nichts glauben. Es macht einfach mal so ein Experiment, nehmt so einen Wecker 14 Tage und testet das. Also was ich euch jetzt hier erzähle, müsst ihr noch nicht mal glauben. Ihr müsst, ne? Also wenn einer sagt, das verbessert die Ergebnisse, wenn du bei Grün über die Ampel gehst, du bleibst einfach länger gesund, dann braucht ihr das nicht glauben. Ihr müsst das einfach mal zwei Versuche rein. Die einen 10 gehen immer bei Rot, die anderen 10 immer bei Grün. Mal sehen, wer länger lebt. Na? Und dann hinterher seht ihr selbst. Das stimmt. Ist echt besser bei Grün. Na, also wir machen das ganz Level ganz einfach, damit man das versteht, weil die Verblödung so unglaublich groß ist. Der Wahnsinn hat Methode, kann man sagen. Das ist aber nicht, also weil man wegen des IQs von Christen, es ist auch nicht, früher habe ich gedacht, man muss irgendwo so eine Psychose haben, sonst kann man ja kein Christ werden. Weil, also ich meine, dieses, was da alles drinsteht, also dieses Spannungsfeld ist einfach so groß, ne? Was da in der Bibel steht und was mein Leben ist. Das ist ja überhaupt gar nicht in Einklang. Also 0,0 quasi. Also das kann man auch nicht, also auch bei aller schönen Rederei. Und auch, was ich mal gedacht habe, man muss nicht debil werden. Also, sondern es ist noch viel schlimmer, es ist dämonisch. Es ist einfach so, dass wenn Gott sagt, bete alle Zeit, danke alle Zeit, freu dich alle Zeit, dann sagt der Teufel, den es auch gibt, sollte Gott etwa gesagt haben, bei diesen Schmerzen sollst du auch noch Danke sagen, da sollst du auch noch gute Laune haben, dich freuen, alle Zeit, so wie es dir geht, das kann er ja nun wirklich nicht von dir erwarten, dass du da auch noch immer anbetest, lobst und preist den Herrn, so wie es dir geht in deiner so und so Lage. Wenn ich überhaupt noch klar gedenken kann bei den ganzen Schmerzmitteln. Und die Wahrheit ist natürlich, dass wenn ich immer getan hätte, was der Herr gesagt hat, wäre die Situation ziemlich sicher eine andere. Das ist nicht moralisch wiederum, nicht Schuld und du, sondern ne, keiner fühlt sich unter Druck, wenn einer sagt, mach den Mund auf beim Essen. Das ist nichts Schlimmes. Man verhungert nur nicht. Das ist okay, am Leben zu bleiben. Das lernt man von früh auf. Und das ist auch kein Leistungsding. Ne? Die Zähne zu. Das ist irgendwie so ganz normal. Und es ist normal, bei Grün über die Ampel zu gehen. Aber so wie es sich um geistliche Phänomene handelt, da setze ich aber ganz schön unter Druck so einen Wecker. Nee, ist wirklich nichts passiert. Ich sage, ist nichts passiert. 2 Monate mit dem Wecker, ist nichts passiert. Nee, ist überhaupt nichts passiert. Hätte ich gemerkt. Ja, ne? Ehepaar 70 Jahre, hatte ich gestern Abend schon mal erzählt. Manche Zeugnisse, die wiederhole ich deswegen auch, weil sie mir gerade, oder weil sie ganz frisch sind oder für mich selbst so eindrücklich sind. Und das Ehepaar saß da, ich hatte denen vor zwei Monaten so einen Wecker angeschnackt. Da habe ich gesagt, teste mal. Und dann kommst du nach 2 Monaten wieder und erzählst mal, was passiert, wenn du vom Aufwachen bis zum Einschlafen alle 10 Minuten den Herrn lobst, preist, dankst, anbetest. Und dann kamen sie eben nach 2 Monaten wieder und prompt, ne, also, ich sage, das glaube ich nicht. Meine ganze Erfahrung, wir reden von 100.000, von Millionen von diesen Weckern. Ich meine 10 Jahre Erfahrung. Und dann noch diese ganzen Rückmeldungen von anderen, auch von der ganzen Welt. Die kommen aus Shanghai nach Hamburg, aus Neuseeland, überall. Nein, es ist nichts passiert. Nein, es ist nichts passiert. Ich bin auch gar nicht so ein Uhrentyp. Immer wieder dieses, ich bin auch gar nicht so ein Uhrentyp. Und das leuchtet mir sowieso nicht an. Aber ich habe es gemacht. Ich war ganz brav. Ich habe das 2 Monate durch. Es ist nichts passiert. Und dann aber Gott sei Dank, ne, mit, wisst ihr, ne, seine Frau, die war dabei, preist dem Herrn für fantastische Frauen. Und dann sagt sie, du, aber erinner doch mal, vor 2 Monaten waren wir pleite, wir waren insolvent, wir wollten die Firma verkaufen. Und jetzt hast du einen Auftrag nach dem anderen. Und er dann, ja, natürlich, gut, so gesehen, stimmt auch wieder. Schon irgendwo auch ein Wunder auch. Sagt, na ja, dann. Die Menschen, die noch 2-3 Wochen zu leben haben bei mir, nicht so ganz selten, auch nicht nur, aber auch also die sind, es gibt auch welche, die sind also todkrank, die kommen wirklich nach 1, 2, 3, 4 Jahren und sagen, du Anne, dieser Wecker, der bringt überhaupt nichts, ich habe die Schmerzen immer noch. Und dann sage ich, hast du mal aufs Datum geguckt? Ach so, ja, natürlich, ja, gut. Ja, ich sag, du hast eine Prognose von 2 Wochen gehabt, vor ein paar Jahren. Ja, das hat mich auch schon gewundert. Mein Arzt hat auch gesagt, also es ist ganz erstaunlich, eigentlich nicht zu erwarten gewesen, statistisch. Aber ich gehe da immer noch hin. Ich sage, ja, da schau mal. Zeichen und Wunder geschehen. Ja, in gewisser Weise ist es auch ein Wunder, so, ne? Ja. Also, das ist ein geistliches Phänomen. Im Alten Testament wäre die Sache ja auch viel klarer. Das Problem ist durch Jesus Christus nun mal in die Welt gekommen, wenn man so will. Denn im Alten Testament, wenn Gott gesagt hat, mach das, mach das, mach das, und die Kinder Israel, was haben die gesagt? Nö, nö, nö. Erdspalte auf, Bagage rein, erledigt. Das war Altes Testament. Und dann ist aber die Gnade ins Leben gekommen, dann kam Jesus. Und jetzt machst du dicke Backen. Ne? Weil jetzt denkt der Christ natürlich, der Christ als solcher so, ne? Jetzt ist die Welt in Ordnung. Ich habe ja jetzt Jesus. Und vergisst dabei die ganze Zeit die Frucht. Das merkt er gar nicht, dass er es verpasst. Weil Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, auch nur ein Zentimeter vom Gesetz aufzulösen, sondern im Gegenteil, um es zu erfüllen. Ach was. Ja, weil ich werde euch meine Kraft geben, die Kraft des Heiligen Geistes, und in der geht ihr voran und werdet meine Werke tun. Herrschaftszeiten noch eins. Ihr Nasen. Das, was ihr die ganze Zeit nicht macht. Und zwar im Gehorsam meines Willens. Ja, was hast du denn für einen Willen schon wieder? Dass du mich anbetest alle Zeit, dass du dich freust alle Zeit und dass du dankst alle Zeit. Wo ist Sophie? Na, also so eine wie unsere Tochter, die so ein bisschen radikal, frage mich nicht, von wem sie das hat, also wahrscheinlich die Mutter natürlich typischerweise. Diese Gene da immer, die kommen da immer durch. Ne? Die sagt, ein Christ, bei dem die Mundwinkel die Horizontale auch nur berühren, der gehört erschossen. Weil Christen freuen sich immer. Weil Christen typischerweise, die machen ja das, was Gott sagt. Und Gott sagt, freu dich immer. Philipper 4,4, 1. Thessalonicher 5,16-18. Amen. Und deswegen wirst du nie einen Christ sehen, der sich nicht immer freut. Das ist ganz normal. Ne? 45er Magnum. Nicht das Eis. Vielleicht, ich meine, aber eigentlich schon, oder? Jetzt passt auf. Ich weiß, dass das sehr gehaltvoll ist, was ich euch heute Morgen hier und heute in diesen Tagen jetzt gebe. Deswegen, ihr müsst es verdauen. Und ihr müsst es vor allen Dingen, und das ist das Wesentliche, anwenden. Theoretisch wisst ihr das sowieso. Erzähle ich euch nichts Neues. Aber die Umsetzung, daran hapert es. Keiner tut, was Gott sagt. Das ist das Problem. Und wenn ihr das euch jetzt bemüht zu tun, nicht weil ihr es schafft, sondern weil ihr euch bemüht, kriegt der Papa da oben gute Laune. Und ihr wisst, wenn Papa gute Laune, dann Kind viel Eis. Sonst Papa keine gute Laune. Mach das, mach das, mach das. Nö, nö, nö. Na? Wer bist du, dass du mir sagst, ich soll das machen? Und das. Stell dir mal vor, du hast solche Kinder. Bleib mal stehen an der Straße und schau vorher nach links und rechts. Wie komm ich? Ich entscheide immer noch selbst, wann ich anbete. Dreimal täglich, wenn ich Zeit habe, dann, und wenn ich gute Laune habe, dann lache ich auch mal. Wer bist du, dass du mir sagst, ich geh weiter. Zack, der Nächste bitte. So viel kannst du gar nicht nachproduzieren. Die sind relativ schnell tot, diese Kinder. Oder geistlich tot. Ich spreche mal so von der Agonie des Leibes Christi. Der Leib Christi muss zum Leben erweckt werden. Die Kirchen müssen voll werden und nicht leer. Wir haben gestern, das war so schön, ne? Ich habe das mal erzählt, dass ich war bei dem Volker Spitzer damals in Berlin in der Kirche, da, also habe gepredigt und er hat gesagt, du hast genau 20 Minuten für die Fernsehaufnahmen. Danach kannst du meinetwegen weiter predigen. Und dann habe ich danach mich wieder hingestellt und weiter gepredigt. So, sagen wir mal, so 250, 300 Leutchen. Um 14 Uhr hatten die Buffet da, ne, die Cafeteria für das Essen für alle. Und dann habe ich weiter gepredigt. Also ich meine, ich sage ja eigentlich nichts möglichst, ne? So frei nach dem, also das wiederhole ich immer ganz gerne, weil es das so klar macht, ne? Also Maria Prean und ich da zusammen so eine Deutschlandkonferenz von Christen im Beruf da gemacht haben, dann sagt sie, Arne, wenn du wüsstest, ich hab nichts, ich kann nichts, ich bin nichts und ich weiß nichts. Ich sag, Maria, dann geht dir das ja genauso wie mir. Sie sagt, na dann wird das aber ein super Abend, weil dann hat der Heilige Geist so richtig freie Bahn für Marzipan. Und so da auch, ne, habe ich dann gesagt, okay, dann predige ich weiter. Dann um kurz vor 14 Uhr, wegen der Mittagspause, Aufruf soll ich ja auch noch machen, 2:05 war es schon, habe ich gesagt, wollen wir jetzt Gebetszeit? Nein, sprich weiter. Ne? Wollt ihr jetzt zum Essen gehen? Nee, wir bleiben sitzen. Es ist keiner zum Essen gegangen. Die hatten da 250 Essen. Um 15 Uhr kam die nächste Gemeinde. Anne, kannst du auf Englisch weiter predigen? Lass dich nicht stören, wir bauen hinterher Lobpreis auf, du machst, solange der Herr dich führt. Und um 16 Uhr, ich habe keine Pause gemacht, 6 Stunden. Nach 6 Stunden habe ich gesagt, wir müssen wieder nach Hause, weil wir müssen auch noch nach Hamburg. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Erweckung ist, wenn keiner mehr nach Hause geht. Gestern waren wir hier so in der Nähe, das nennt sich Mülheim. So ein Ort, ne? Ist auch nicht weit. Und dann habe ich nicht so lang gepredigt, 2,5 Stunden. Und dann habe ich, also reine Predigtzeit. Und dann habe ich gesagt, so, und schönen Nachmittag noch und so. Und es war so kurz nach 10:30. Die sind nicht aufgestanden. Das war so eine Empore, ne, waren auch 350 Leutchen. Und die saßen, stimmt, ne, die saßen da. So wie jetzt. Und dann sage ich, es ist jetzt zu Ende. Aber die sind trotzdem nicht aufgestanden. Weil der Heilige Geist war so da, die Gegenwart Gottes, also ich schätze mal 5 bis 10 Minuten, das sind ganz schön lang, saßen die alle, so wie ihr jetzt, so mit offenem Mund, ne? Und genau so. Und das Ding ist, die sind natürlich nicht umsonst da, sondern man spürt, Gottes Gegenwart ist da. Gottes Geist ist da, der nichts mehr will, als dass ihr das Wort des Herrn aufnehmt und umsetzt, damit ihr in die Gegenwart des Vaters hineinkommt, in die Dimension des Geistes. Denn man muss ja jetzt nicht sich die Umstände schönreden oder Masochist werden, sondern der Herr sagt, schau gar nicht auf die Umstände. Ne? Was ich eben schon sagte, wir sind ja unser Selbst auch gestorben. Also wen interessiert es, ob ich Krebs habe oder im Rollstuhl sitze? Ist doch völlig Banane. Die Umstände kommen und gehen. Nicht so schöne Umstände, schöne Umstände. Das ganze Leben kommt und geht. Und weil der Herr das weiß, sagt er, interessiert dich doch bloß gar nicht dafür, sondern schau auf mich, dann hast du immer gute Laune. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort nicht. Und wenn du immer auf mich schaust, sagt Jesus, hast du immer gute Laune. Warum? Weil mehrere Gründe. Erstens, es ist Kraft im Namen Jesus. Das wisst ihr nur nicht so richtig, nur ein bisschen. Das ist aber noch viel mehr zu erkennen und zu ergreifen. Dieser Name ist kein Name wie Brigitte oder Arne, sondern er ist der Name über allen Namen. Das ist eine Buchstabenkonstellation, die ist ein Kraftfeld. Das ist was ganz Dynamisches, was ganz Merkwürdiges. Also es ist so wie bei Stargate. Na, diese Wasserfläche. Da gehen die durch und dann sind sie auf einem anderen Planeten. Und genau so ist Jesus. Jesus sagt, ich bin das Tor zum Vater. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also wir müssen durch Jesus hindurchgehen. So, nun das aber gar nicht jetzt erstmal so einfach. Weil vorher ist das Kreuz da. Und da haben wir unsere Lasten abzugeben. So, wie kriege ich jetzt die Lasten an mein Kreuz? Oder an das Kreuz von Jesus, das in meinem Leben genauso wie in jedem von eurem aufgestellt ist. Plus hier eins. Kommen wir mal zu. Ich schaue jetzt also auf Jesus, lass mich möglichst nicht ablenken, hab so eine Erinnerungshilfe, so ein Kabel an meinem großen Zeh, ne, so alle 5 Minuten erinnern, oder so ein Wecker, ist die harmlose Variante, und schau immer auf Jesus. Wenn ich auf Jesus schaue, fließt jetzt Kraft von Jesus in mein Herz. Vom Thron der Gnade durch Jesus, der Heilige Geist, in mein Leben. Und in dieser Kraft kriege ich gute Laune. In dieser Kraft kann ich abgeben meine Lasten am Kreuz. Das kriege ich menschlich nicht hin. Versuch das mal. Ne? Hast du eine Sorge? Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Das Ding, das bleibt. Das raubt dir den Schlaf. Diese Situation, jene Situation. Was heißt überhaupt abgeben? Das kriegst du nur hin, wenn du Jesus anbetest. Ne? Kriegst du vielleicht eine Diagnose vom Arzt, ne? Hast noch 2 Wochen zu leben, bist fertig mit den Nerven und sonst was und jetzt fängst du an zu schreien. Weil schwimmen lernt man am besten, wenn man am Saufen ist. Das ist schlimm, aber wahr. Hilfe, Jesus! Jetzt musst du eingreifen. Jesus, 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 Jesus! Ah! Der Arzt sagt, ich bin gleich tot. Und dann diese Schmerzen. So viel Morphium gibt das gar nicht. Jesus, Jesus, Jesus. Und plötzlich verändert sich mein Fokus von der Situation auf Jesus Christus. Und jetzt habe ich also Jesus vor mir. Und je mehr ich auf Jesus schaue, umso mehr merke ich, dass diese Lasten von meinen Schultern runtergehen. Und ich kann wieder schlafen. Ich kann auch vergeben im Namen Jesu Christi. Wenn ich ernstlich auf Jesus schaue, kann ich plötzlich vergeben und abgeben, was ich vom Menschlich nie hinkriege, weil ich jetzt durch Jesus Christus die Kraft des Heiligen Geistes in mein Leben bekomme. Das ist der Unterschied. Man nennt das Leben im Glauben und im Geist und nicht mehr sehen, was vor Augen ist. Das ist der Unterschied. Alter Mensch, neue Schöpfung in Jesus Christus, neu geboren. Praktisch. Das ist theoretisch alles klar. Aber praktisch muss ich es auch machen. Sonst läuft das nicht, sagt der Hamburger. Also, und das zweite ist, ich tue jetzt, was Papa gesagt hat. Papa hat gesagt, schau immer auf Jesus. Schau immer auf mich. Setz mich an die erste Stelle. Bete mich an alle Zeit. Und wenn du das tust, dann kümmere ich mich um jede deiner Baustellen. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, Mensch, ist ein Ding. Wenn das so einfach ist, ich soll nur auf dich schauen und du kümmerst dich um jeden von diesen ganzen schrecklichen Baustellen in meinem Leben. Es gibt ja keinen Bereich in meinem Leben, wo keine Baustelle ist. Und ich kriege die auch überhaupt nicht geregelt. Das versuche ich schon seit Jahren. Knete, Beziehung, Gesundheit, alles, was man sich so vorstellen kann. Das Ganze, das Leben ist eine einzige Baustelle. Und du sagst, ich soll dich anbeten und dann kümmerst du dich. Ja, da fällt mir doch kein Zacken aus der Krone. Das kannst du geschenkt haben. Das mache ich 24 Stunden. Meinetwegen auch 36 Stunden pro Tag. Hauptsache, du kümmerst dich um meine Baustelle. Ich will die Heilung. Wenn du sagst, ich soll dich anbeten, kannst du haben. Kein Problem damit. Und dann fang mal an. Und dann stellst du nämlich fest, dass du ständig vergisst. Sagst du, halt, ich wollte dich doch immer anbeten. Du sagst, bete mich an alle Zeit. Ich erwarte, dass das umsetzbar ist, dass das nichts Unmögliches ist. Und ich vergesse es auf Schritt und Tritt. Kann nicht sein. Weil da komme ich ja nie vom Acker. Also brauche ich eine Erinnerungshilfe, habe ich zu mir gesagt damals. Vielleicht bin ich ja so ein bisschen doof. Und deswegen habe ich mir diesen Wecker gestellt. Nur mal um zu sehen, ob was anders wird. Und dann nach 3-4 Tagen dramatische Wunder und Zeichen. Ein Ding nach dem anderen. Ein Hammer nach dem anderen. Sodass ich sagte, ist ja stark. Tatsächlich? Also so heftig, ich habe gesagt, eine Woche mache ich das. Eine Woche, die können sich auf den Kopf stellen, ich werde mich nur freuen, eine Woche. Ne? Und als ich das dann immer vergessen habe, mir so ein Wecker gestellt. Und nach 3 Tagen gingen die Wunder und Zeichen los, sodass ich sofort verlängert habe. Ich habe gesagt, noch eine Woche. Ich meine, das darf man einfach nicht verpassen. So viel Segen, so viel Sieg, so viel Freude, so viel Lachen, auf einmal. Noch eine Woche, noch eine Woche, noch eine Woche. Und nach 6 Monaten habe ich gesagt, okay, jetzt glaube ich dir. Probezeit zu Ende, Wachstumszeit. Die ist heute noch nicht zu Ende. Hat heute noch nicht aufgehört. Ich habe noch was vergessen. Der Herr erinnert mich die ganze Zeit daran. Diese CD von Billy Smith möchte ich euch, das ist sowas wie hier nur in Blau, eine Audio-CD, sehr ans Herz legen. Wir haben leider keine mehr. Die letzten 50 sind gestern Abend über den Tisch gegangen. Gibt Bestellformulare. Sehr empfehlenswert. Das sind Heilungsstellen aneinandergereiht aufgesprochen, sollte man in seinem Schlafzimmer 7 Tage, 24 Stunden laufen lassen und erfahrungsgemäß, bei uns läuft die jetzt seit über 11 Jahren zu Hause und seit 3, 4 Jahren bei mir in der Praxis, und sagen alle Menschen, ist das so hell hier und so, hast du irgendwie Licht angeschaltet noch oder neu renoviert? Und dann sagt man, nee, man hat das Wort Gottes laufen. Gottes Wort ist das Licht und das Licht vertreibt die Dunkelheit. Und das Licht hat keine Angst vor der Dunkelheit zu haben, denn die Dunkelheit hat es nicht ergriffen. Das ist Gottes Wort. Also, wenn das Ding läuft, dann hat man, also die, das betrifft, manche haben solche Sachen, ne, also die haben dann keine nächtlichen Besucher mehr, die haben keine Schlafstörung mehr, die Depressionen verschwinden, es ist einfach besser. Sehr stark. 7 Tage, 24 Stunden im Schlafzimmer, ganz leise, ist mehr für den unsichtbaren Bereich, ist, ob du das nun hörst oder nicht, einmal hat man es dann gehört, dann weiß man, was drauf ist. Sehr zu empfehlen. Wir haben alles probiert, so mit anderen CDs, ne, mit Bibellese, haben wir Kapitel, wir haben Anbetungsmusik gemacht und so. Ich meine, auch von meinen CDs sind Menschen schon gesund geworden. 3-mal, 4-mal ihre CD gehört, Herr Elsen, und dann war der Blutdruck normal, die ganzen Tabletten konnte ich absetzen, 3, 4 Pillen, immer 120-80. Aber sagen wir mal, diese Intensität, diese Qualität wie diese eine CD, wüsste ich nicht, also reicht dann, denke ich, nicht ran. Müsste man sogar mal jetzt überprüfen, so nach ein paar Jahren. Aber also die würde ich sehr empfehlen. Ist aber auch nur über Bestellung bei der Alexandra und Anne. Dann schicken wir euch das gegen Vorkasse in den nächsten Tagen hier zu euch. Sehr empfehlenswert. Denn man muss sagen, wenn wir in die Gegenwart Gottes hineinwachsen wollen, dann müssen wir uns halt auch von allem Ballast befreien, den wir so mit uns rumschleppen. Und wir sehen in der Regel nur, was über der Oberfläche ist. Deswegen ist dieser Satz ja auch so ein totaler Blödsinn, das ist eine glatte Lüge. 1000-mal gebetet, 1000-mal nichts passiert. Weil Gebet ist die Kraft, die Gottes Arm bewegt. Und es ist noch nie ein Gebet umsonst gesprochen. Also 1000-mal gebetet, 1000-mal ist was passiert. Ja, aber ich habe den Schnupfen immer noch. Ja, das kann sein. Aber du weißt auch nicht, was alles notwendig ist in deinem Leben, was Heilung braucht, damit der Schnupfen weggeht. Wir haben keine Messinstrumente, um die Wirkung von Gebet zu beurteilen. Das machen wir uns in der Regel nicht klar, ne, wenn wir sowas sagen. Wir können überhaupt nicht beurteilen, was passiert, wenn ich bete. Weil die Wirkung von Gebet zuallermeist im Unsichtbaren stattfindet. Wie, das kannst du nicht machen. Ich hatte letztens so einen 13-jährigen Jungen bei mir, der ist im Januar das erste Mal gekommen und es ging ihm ganz schlecht. Weil er sagte, also alle 2, 3 Wochen bin ich im Krankenhaus, weil in der Schule werde ich grün und blau verprügelt von meinen Mitschülern und dann muss ich immer ins Krankenhaus und dann dauert das immer 1, 2 Wochen, bis bin ich krankgeschrieben, bis die ganzen Prellen und die ganzen Sachen, Schmerzen und alles abgeht. Dann kann ich wieder gehe ich wieder in die Schule und dann werde ich wieder verprügelt und dann muss ich wieder ins Krankenhaus. Das geht jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit Jahren will ich nicht sagen, aber seit mindestens einem halben Jahr war das so. 13 Jahre. Und dann hat der von mir einen Wecker gekriegt. Das habe ich gesagt, ich bete für dich und ab jetzt betest du Jesus an alle 10 Minuten. Dann kam der nach Gesundheit, nach einem Vierteljahr wieder und dann sagte er, ja, ist total stark. Ich habe diesen Wecker immer mit und seitdem der Wecker läuft, ich bin kein einziges Mal mehr verprügelt worden. Und das ist so schön als Schüler in der Schule, wenn man nicht immer verprügelt wird. Ne? Also es ist so ein Unterschied, wenn man nicht immer grün und blau ist vor Schmerzen. Gerade als Kind auch. Und dann habe ich mir gedacht, in diesen 6, 7 Minuten dazwischen habe ich angefangen, für meine Mitschüler zu beten und habe sie gesegnet. Und nach ein paar Wochen sind die plötzlich gekommen und haben sich entschuldigt. Das haben die noch nie gemacht. Und dann haben die mich mitgenommen und jetzt bin ich richtig integriert in der Klasse. Und es ist so schön. Seitdem, ich muss sagen, es bringt mir auf einmal richtig Spaß sogar, in die Schule zu gehen. Und ich bin auch nie wieder im Krankenhaus gewesen. Ist das nicht ein Hammer? Das kannst du nicht machen. Ja, Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Wirklich, danke. Und dann war der jetzt wieder da, vor 2 Wochen oder irgend sowas, mit seiner Mutter. Kam auch so aus der Nähe da, so südlich von Hamburg, da irgendwie Lüneburg oder so. Und dann sagte er, sag ich, und ist so alles gut? Ja, ja, ist alles gut und so. Ne? Wenn ich sag, wenn jetzt Weihnachten wäre, gibt's was, was du dir wünschen würdest oder sowas? Hast du so ein besonderes Anliegen? Und dann sagt er, naja, meine Allergien. Und dann sage ich, Allergien? Ja, ich habe immer schon so ganz schlimme Allergien, so Hausstaub und Pollenallergien und so. Und dann sage ich, und der Wecker läuft, also obwohl der Wecker das ganze halbe, dreiviertel Jahr jetzt gelaufen ist, hast du genauso Allergien? Ja, das ist relativ konstant, also auch in diesem Jahr. Also es ist nicht besser geworden. Also es ist überhaupt nicht besser geworden. Ich sage, es ist nicht besser geworden. Das kann nicht sein. Doch. Ich sage, aber es ist auch nicht schlechter geworden. Nein, schlechter geworden ist es auch nicht. Und ich sage, und wie war das nun in den letzten Jahren? Wie war es denn da? Ja, da ist jedes Jahr schlechter geworden. Ich sage, und dieses Jahr ist nicht schlechter geworden? Nee, dieses Jahr ist nicht schlechter geworden. Ich sage, das würde ich als Besserung annehmen. Ja, ja, in gewisser Weise so gesehen, ne? Und dann kam die Mutter aber mir zur Hilfe oder dem Herrn, oder wie man es will, ne? Also der Herr spricht auch durch Mütter. Also ich meine, das ist so, also. Und dann sagt sie, also ich meine, früher erinnere dich doch mal, wenn du Staub nur von Ferne gesehen hast, dann musst du schon Verdunkelung und halben Tag da in Ruhe und so sein. Ne? Und jetzt gehst du da unter die Betten mit dem Handfeger, den ganzen Staubflusen hast, deinen Kolben da direkt drin und so und da machst du nichts. Ja, ja, das stimmt natürlich. So ist das. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht verpassen. Denn nach der Heilung ist vor der Heilung. Genau genommen, die Quintessenz von Heilung ist die Heilung der Beziehung mit Jesus Christus. Das ist total wichtig zu verstehen. Weil dann ist es so, dass du selbst im Rollstuhl sitzen kannst und eine Überführung durch den Heiligen Geist gekriegt hast, Jesus Christus in dein Herz gekommen ist und du sagst, wow! Jetzt verstehe ich, wenn du mit mir bist, Herr, wer könnte dann gegen mich sein? Und dann hast du plötzlich gute Laune, obwohl du immer noch im Rollstuhl sitzt, betest möglicherweise vollmächtig für Kranke und alle sagen, was ist denn mit dir los? Wieso hast du so gute Laune, wo dir das doch so eigentlich nicht gut geht? Ich meine, so toll ist so ein Rollstuhl auch wieder nicht. Und dann sagst du, das ist überhaupt nicht wichtig. Seitdem Jesus Christus so in mein Leben hineingekommen ist, ob ich jetzt oben bin oder hier bin, wenn der Herr mit mir ist, ich gebe euch, sagt der Herr, einen Frieden, meinen Frieden gebe ich euch, den die Welt nicht geben kann. Das ist eine völlig andere Dimension. Und in diesem Frieden kommt unsere Seele zur Ruhe und ist Heilung. Das ist Heilung. Denn wir sind alle Kinder Gottes, alle Geschöpfe des einen Schöpfers. Und wenn diese Beziehung heil wird, dann wird auch alles andere heil. Da würde ich mal annehmen, dann irgendwann ist der Rollstuhl auch erledigt. Weil es ist einfach ein fortschreitender Prozess. Die Seele wird heil, die Bitterkeit kommt aus meinem Herzen raus. Wie oft, da hatte ich eine Anfang 20-jährige junge Frau, Mitte 24 oder sowas, kam so aus der Nähe aus Hamburg und sagte, ich habe so Rheuma, nicht? Also so Klauenhände und sowas, alles war ganz schrecklich, konnte alles eingesteift, Schmerzen, Haarausfall von Methotrexat, aufgedunsenes Gesicht von Cortison und sowas. Und dann sagte sie, kannst nicht mal beten, dass das Rheuma weggeht. Und dann prompt kam die Antwort vom Herrn, sag ihr, sie soll nicht mehr sauer sein, dass ich sie noch nicht geheilt habe. Ne, sie hatte das über 10 Jahre schon. Sie soll aufhören, frustriert zu sein. Sie soll aufhören, diese ganze Bitterkeit, diese Wut und so, diesen ganzen Unfrieden soll sie am Kreuz abgeben. Sie soll Frieden mit mir machen. Ich sagte, dann weißt du, was du zu tun hast. Und sie sagte auch, das hat sie alles bestätigt. Und sie sagte, dass sie total sauer auf Gott war, weil der sie noch nicht sie geheilt hat. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich ihr einen Wecker mitgegeben und habe gesagt, in 10 Tagen kommst du wieder. Und nach 10 Tagen kam die wieder. Strahlend und das Schönste an ihr, einen ganz hellen Blick und die Hände waren gerade. Und sie sagte, ja, genau so war das. Ich bin so zu Hause in die stille Zeit gegangen und bin vor Gott gegangen und habe gesagt, oh, ja, das tut mir total leid und so und habe Puste darüber getan. Und dann bin ich eingeschlafen und am nächsten Tag bin ich mit geraden Händen aufgewacht. Keine Rheumamittel mehr, kein Cortison mehr. Halleluja. Und ich sag zu der, und dann war sie mit ihrer Mutter da, ne, also ich erzähle manche Zeugnisse, habt ihr vielleicht schon mal von den anderen CDs gehört, sind eben auch wirklich beeindruckend. Wie gesagt, manches ist dann immer wieder neu. Die saß da so. Und dann sag ich, haben Sie sich mal Ihre Tochter angeguckt? Ist da eine richtige Schönheit geworden, ne? Also total verändert. Ja, habe ich gesehen. Sag ich, möchten Sie Gebet? Ja. Ne, so eine grabe Stimme. Sag ich, was machen Sie denn? Ja, ich bete für Kranke. Ne, sag ich, ja, wo arbeiten Sie denn? Ja, in so einem Hospiz. Ne, sag ich, ja, und wie machen Sie das? Jetzt legen Sie die Hände auf und sagen, nimm dein Bett auf und geh. Nein, natürlich nicht. Ne, sag ich, wieso? Achso, Sie meinen nicht, dass dann, falls keine Heilung passiert, dass Sie dann sauer sind und traurig sind und Angst haben oder sich nicht geliebt fühlen oder irgend sowas? Und dann, ja, dann wird das schlimmer als vorher. Ich habe so einen Raum, da sitze ich und da bete ich. Und ich sagte, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass jemand sagt, was sag ich bloß, was rede ich hier nur? Zum Beispiel letztens war einer da mit Darmkrebs, auch so aus Kassel kam, so auch so die Ecke da unten. Und dann war der also so mit aufgetriebenem Bauch, ne? Da war also die Ärzte hatten, glaube ich, gesagt, so Vierteljahr noch, ne? Maximal. Und der Herr sagt, er wird sterben. Und dann kommt so ein Patient, will Gebet für Heilung. Und ich sage, der Herr sagt, du wirst sterben. Ich meine, irgendwann werden wir alle sterben. Ne? Also ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Aber ich meine, man hängt irgendwie auch als Mensch, hängt man auch am Leben. So, ne? Also ich meine, dann ist man auch so weit gefahren, weil man ja gesund werden will. Ne? Also ich meine, zum Sterben braucht man nicht so weit zu fahren eigentlich. Und dann sagt der Herr aber auch noch, legt noch einen drauf und sagt, sag ihm, er hat ein total hartes Herz. Und ich sage zu ihm, und der Herr sagt, du hast ein total hartes Herz. Das hat der, glaube ich, total gerne gehört. So als Christ. Seine Frau war dabei und sagt, ja, das stimmt. Sein Gemeindeleiter und dessen Frau waren auch dabei und sagten, ja, das stimmt. Er war Unternehmer, 18 Jahre, hat seine Familie schikaniert, seine ganzen Angestellten. Dann kam er, habe ich gesagt, dann habe ich einen Wecker verpasst, habe gesagt, ja, dann weiß jetzt auch nicht, wie ich beten soll. Ich meine, die Sache ist ja klar, ne? Wenn der Herr sagt, das stimmt, was soll ich denn da für Heilung beten? Sag ich, naja, vielleicht, dass der Herr dein Herz anrührt. Und vielleicht solltest du dich mal entschuldigen. Und dann dann kam er wieder nach so ein paar Monaten, 2-3 Monate. Und dann hat er angefangen, sich zu entschuldigen, überall. Und hat Buße getan. Hat sich bei seinen Söhnen entschuldigt, hat sich bei seiner Frau entschuldigt, seinen ganzen früheren Mitarbeitern und ist richtig auf die Knie gegangen. Also der hat das total angenommen, das muss man ihm sagen. Wenn der Herr mir sagt, dass ich das sagen soll, also das ist, er kennt ja auch die andere Seite vom Schreibtisch. Und das ist immer konstruktiv. Jesus ist immer konstruktiv. Er verdammt einen nicht. Und er lässt seine Kinder, ich lasse meine Kinder nie im Stich, sagt er. Das heißt also, wenn er das durch mich sagt, dann bedeutet genau das Heilung. Das habe ich inzwischen lernen dürfen. Aber wenn man das erste Mal so krass hört, also ich meine, schon heftig, oder? Und dann trau dich mal, das zu sagen, zum Todkranken. Aber ich kenne das inzwischen, dass das immer zum Besten wird. Also ich brauche da gar nicht drüber nachzudenken. Wenn ich das kriege, sage ich, was ich habe und sage auch möglichst nichts Eigenes noch dazwischen. Das ist so mein Job, dass ich das nicht umformuliere oder ein bisschen besser sagen kann als der Herr. Na, weil er kann ja auch nicht immer alles so, er sieht den vielleicht auch jetzt nicht so oder ich weiß nicht was. Jedenfalls, man denkt ja immer, man kann immer noch was ein bisschen besser als der Herr. Aber das stimmt einfach nicht, ne? Weil irgendwie hat er doch die Nase vorn, so, ne? Also ich meine, er ist eben der Herr, ne? Also ich nicht jetzt so, ne? Also mehr, also der, so. Das muss man lernen, so als Arzt. Also als Arzt ist es nicht so einfach, weil als Arzt weiß man ja normalerweise Bescheid. Deswegen ist man ja auch Arzt. Also ich meine, sonst muss man ja auch nicht Arzt sein. Also weil ich meine, wenn die Leute was wissen wollen, dann können sie ja zu einem kommen. Das kommen ja auch, ne? Und man weiß dann ja in der Regel auch, also nur manchmal nicht. Aber das zeigt man dann nicht so, ne? Man nennt das dann palliativ. Ne? Also eben nicht kurativ, sondern palliativ, also bis zum Zeitpunkt des Todes. Und oder man sagt am besten gar nichts. Das kann man als Arzt auch ziemlich gut. So, ne? Ja. Also dann wollen wir mal sehen. Halten Sie mich auf dem Laufenden, nicht? Dann lassen Sie sich nochmal einen Termin geben, so in 3 Monaten, nicht? Und vielleicht ist er auch tot dazwischen, ne? Dann hat man es schon erledigt, so, ne? Also, es sind immer so Konflikte. Ja, also oftmals, dann kommen die Patienten, ne, und ich sage, hat dein Arzt dir nicht gesagt, dass du jetzt tot bist, so bald und so, ne? Nein, wie kommst du denn da drauf, ne? Ja, guck dir, dann liest du mal die Befunde, ne? Ja, das ist immer, dann hat man immer so die ehrenvolle Aufgabe. Das war schon im Krankenhaus früher so. Also, dass man, einer musste dann da immer in den Apfel, ne? Also, einer musste den ja nun verklickern, dass er nur tot ging, ne? Also, ich meine, das sagt keiner gerne, ne? Und einer schiebt es dem anderen zu, so von ärztlicher Seite. Aber das ist, wir wollen nicht zu sehr aus dem Nähkästchen, also, nicht, dass ihr eine falsche Vorstellung, also, Ärzte sind total gut. Und sind auch nur Menschen. Na, okay, diese humanistische Prägung, die verliert sich aber langsam. Also ich meine, es wird also immer mehr so, dass sie auch gläubig werden und Demut lernen. Also das ist auch gut für eine Art so. Also ich habe das gemerkt bei mir selbst. Je weniger ich so meine, alles zu wissen und je mehr ich bete, umso besser wird das. Deswegen habe ich auch so ein Ärztenetzwerk aufgemacht, weil da vollmächtig für Kranke gebetet wird. Und wir Jesus einfach ins Boot holen als Arzt. Das ist wichtig. Weil auch Ärzte brauchen Jesus. Und auch Ärzte müssen wissen, wir haben vorhin darüber gesprochen, ne? Zahnarzt da in Oldenburg, bis zu 10 Bekehrungen, Lebensübergaben in seiner Praxis. Ich weiß jetzt nicht den Zeitraum, lass es ein paar Wochen sein. Ja. Oder der Friseur in Bochum, ne? Bis zu 6 seiner Friseur, wie will ich sagen, Patienten da, ne? Ist ein super Friseur, wirklich. Er macht da bundesweite Ausstellungen und sonst was. Nein, der ist wirklich top. Also wir sind aus Hamburg schon, weil er so ein besonders guter Friseur ist und auch nicht so teuer wie die in Hamburg, sind wir da zum wegen Friseur und so weiter, ne, und auch ein bisschen wegen des Glaubens natürlich auch, da nach Bochum gefahren, ne, zum Haarschneiden. Also Bochum ist aber auch nicht so weit von Hamburg. Und also er sagte, bis zu 6 von seinen Kunden, die pro Tag ihr Leben Jesus geben. Weil wenn die da sitzen, die können ja dann auch nicht raus, ne? Dann der harte, ne? Und dann erzählt der Quatsch, dass also ich meine nicht, aber ich meine, der Herr kommt und was willst du dann noch machen? In der Gegenwart Gottes. Denn du wirst überführt von der Gegenwart Gottes. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Solche Friseure braucht das Land, oder? Ja, auch solche Ärzte. Und dieser Mann also, von dem wir jetzt im ich erzählt habe, der es ging ihm schlechter, obwohl er jetzt also angefangen hatte, da so überall sich zu entschuldigen. Jetzt hatte er Wasser im Bauch, Aszites. 6, alle, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Wochen, sagen wir mal so, ich habe es nicht mehr ganz genau, mussten da so ein paar Liter abgezogen werden. Regelhaft. Also seit neuestem dann. Und der Herr sagte wieder, er wird sterben, hartes Herz. Ich sagte Gesundheit, ich sagte ihm genau das. Und er konnte es wieder annehmen und sein Pastor auch. Also ich meine, das war also ein Guss, ne? Die haben das alle bestätigt und also nicht, dass sie ihn jetzt nur doof fanden, ne? Weil sie waren, also die Frau war ja auch mit ihm verheiratet. Also ich meine, saß ja daneben und sagte, ja. Also ich meine, er hat sich entschuldigt, das sagte sie ganz klar, aber es war eben trotzdem noch so irgendwie, man spürte, dass er eigentlich irgendwo vom Charakter noch nicht wirklich so, war noch nicht mindestens nicht vollständig auf die Knie gegangen. Und dann dachte ich, jetzt siehst du ihn nicht wieder, weil die Metastasen in der Leber, der ganze Bauch und so. Und dann kam er nach 2 Monaten tatsächlich doch wieder oder 3 Monaten und strahlte mich an und seine Augen waren verändert. Und ich legte ihm wieder die Hand auf die Schulter und plötzlich ganz anders Frieden, Freude.
Ich sage, was ist mit dir los? Ich spüre so einen Frieden, so eine Freude. Und dann noch unter dem Mäntelchen des Christseins, alle drangsaliert hatte. Ich guckte seine Frau an und sie hatte auch Frieden. Und ich guckte seinen Pastor an und er hatte auch Frieden. Und er sagte, und seit ich das gemacht habe, vor einigen Wochen, wo ich wirklich so vor den Herrn gekommen bin, ich habe kein Wasser mehr im Bauch. Ich muss nicht mehr punktiert werden. Das Aszites ist nicht mehr da. Und dann noch ein, zweimal. Also man könnte sagen, hat er Lebensverlängerung gekriegt. Also viele Menschen kriegen Lebensverlängerung. Er ist jetzt, glaube ich, ja, ich weiß jetzt gar nicht, vor 2 oder 4 Wochen oder so ist er gestorben. Das Ganze zog sich so im Herbst letzten Jahres, war das so in dieser Episode. Aber er sollte also im Dezember also auf gar keinen Fall mehr leben, so die ärztliche Prognose. Man muss ja auch immer sagen, dieses Spannungsfeld mit Ärzten ist so eine Sache, ne? Weil schulmedizinisch ist es natürlich keine Heilung. Schulmedizinisch Heilung bedeutet Minimum 10 Jahre oder so, keine Ahnung, tumorzellfrei. Das sind die Kriterien in der Schulmedizin. Die erfüllen Heilungen im geistlichen Sinne, in diesem Sinne die allerwenigsten. Weil man hat nie eine vollständige Dokumentation und dann sagen Ärzte, dann ist es auch keine Heilung. Wenn es nicht vollständig dokumentiert ist, wenn es nicht so und so viele Jahre die und den Verlauf hat, dann kannst du nicht von Heilung sprechen, Arne. Nur, dass der Mensch eben jetzt lebt, obwohl er eigentlich tot sein sollte. Das ist das Doofe dabei. Na? Und das Ding ist auch, man kann ja mit Gott reden bis zum Abwinken, der hält sich ja nie dran. Ja? Dann sagst du, tumorzellfrei ist die Heilung. Nicht 10-mal mehr Tumor, aber lebt, als hätte er keinen Tumor. Das kannst du so einem Arzt einfach nicht zumuten. Das haben wir gehabt. Tumor wächst und wächst und wächst. Ne? Der sollte eigentlich sowieso schon seit Jahren tot sein. Und dann fängt er an, Marathon zu laufen. Ich meine, wie kommt der dazu? Er hätte ja wenigstens mal das absprechen können auch. Man kann ja nicht, wenn man nur noch aus Tumor besteht, dann auch noch Marathon laufen. Mit 83 Jahren. Ja, so passiert. Gut, er war nicht unter den ersten 10 vielleicht. Aber er ist gelaufen. Jeden Tag trainiert. Und die Leber konntest du praktisch nicht mehr erkennen vor Tumor. Und schon 2, 3 Jahre vorher hieß es, also palliative Chemo, die er abgelehnt hatte, und dann durch diesen Darm geht nichts mehr durch. Ich meine, wenn durch den Darm nichts mehr durchgeht, und ich habe ihn ja auch gesehen im Ultraschall, nicht wie die Chirurgen, die ihn sich von innen angeguckt hatten, und dann schnell wieder zugemacht hatten, weil sie sagten, ist nichts mehr zu machen. Ist ja alles nur noch Tumor. Mit Haut und Knochen, so mit 58 Kilo, ich weiß gar nicht mehr, so eine 1,83, eben auch so um die Anfang 80 in die Praxis und ich sah, dass es ihm nicht gut ging, auf den Ultraschalltisch gelegt, alles voller Tumor, so Darmkrebs. Ihn in die Klinik geschickt, die haben so ein bisschen was rausgenommen, so eine Stenose, so eine Einengung vom Darm, haben zu ihr zugemacht, haben gesagt, da ist nichts mehr zu machen. Palliative Chemotherapie empfohlen, er hat gesagt, palliativ will er nicht, er will Misteltherapie. Ich sage, wieso Misteltherapie, ne? Leber voller mit der Sache, Lymphknoten, alles voll, der Darm praktisch gar nicht mehr abgrenzbar. Also was willst du denn da noch mit Misteltherapie? Ich habe gesagt, also ich würde dir empfehlen, dass du deine Papiere fertig machst, damit deine Angehörigen nicht so viel zu laufen haben. Das sind Tage, keine Woche wahrscheinlich. Stunden. Der Darm platzt, wenn da nichts mehr durchgeht. Haben die das nicht gesagt? Nee, das hat mir keiner gesagt. Ich sage, ja. So ist das. Ja, kann man da nicht, aber da muss man doch was machen. Und ich sage, nee, das ist für Menschen ganz schön schwer zu akzeptieren, wenn das Leben zu Ende ist. Und irgendwann, ihr Lieben, ist es immer zu Ende. Bei jedem von uns. Die Frage ist nur, wo geht's danach hin? Und das habe ich mir bei dem auch gedacht. Als er dann 10-mal nachgefragt hat, habe ich gesagt, also das Einzige, was ich Ihnen empfehlen kann, also ich kann mal für Sie beten, ich habe noch nicht mal für Heilung gedacht, zu beten, habe ich gesagt, geben Sie Ihr Leben Jesus, weil das verbessert wahrscheinlich Ihre Position, wenn Sie jetzt da nach oben gehen. Dann sind Sie schon mal Mitglied bei dem Verein. Hast schon mal da angedockt bei Jesus. Dann guckte er mich an, ne? Dann sagte er, ja, dann beten Sie halt. Und dann hat er sein Leben Jesus übergeben. Und ich dachte, naja, dann hat er wenigstens eine gute Fahrkarte da. Ne? Und womit ich gar nicht gerechnet hatte, war, dass der nach 3 Wochen wieder da stand. Klopfte, ich war mit dem Patienten, sagte, hallo, ich wollte nur mal Bescheid sagen, vielen Dank fürs Gebet, hat geholfen, bin wieder gesund, normale Verdauung, keine Schmerzen, alles gut. Ich sag, was machen Sie denn hier, ne? Sagte, wieso, Sie haben doch gebetet. Sagte, natürlich habe ich gebetet, aber das heißt doch nicht, und der hat so sein Zeichen, Herr Elsen, genau das heißt das. Und ich, ach was. Dann habe ich auf den Ultraschall, die Herde war noch größer. Die Tumormarker waren noch höher. Die Leberwerte waren noch höher. Und dann ging das immer so weiter. Ne? Dann macht er erstmal so, also traut er dem Frieden auch nicht so recht, was man noch macht, wenn man noch 3 Monate zu leben hat. Und dann war er nach 3 Monaten fertig und dann sagte er, na und? Was soll ich denn jetzt machen? Ich sag, vielleicht mal Danke sagen, mal in den Gottesdienst gehen. Und er ist in den Gottesdienst gegangen. Und hat mit seiner ganzen Familie Danke gesagt. Und dann sagt er, nach einer Weile, nach so einem Jahr oder anderthalb, du, ich habe so einen Leistenbruch. Der stört mich. Sagt, dann lass dich doch operieren. Ja, lass dich operieren lassen. Und ich meine, Ärzte operieren keinen Leistenbruch, wenn der präfinal ist. Und nach 2,5, 3,5 Jahren irgend sowas, das ist schon ein paar Jahre her, ist er gestorben. Ich weiß gar nicht mehr wegen was. Lag er in seinem Bett und seine ganze Familie auf den Knien drumherum. Und christlicher Arzt hat dann gesagt, na, da bin ich aber froh, dass er gestorben ist, dann ist es wenigstens keine Heilung. Das fand ich hart. Schulmedizinisch natürlich nicht ganz unrichtig. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, mit diesen Kollegen habe ich viel diskutiert, und dann haben wir gesagt, okay, also schulmedizinisch schwierig von Heilung zu sprechen, aber ein erfreulich positiver Verlauf, ja, damit, ne, kleinster gemeinsamer Nenner, erfreulich positiv, also mindestens für den Patienten, für die Krankenkasse, wieder andere Sicht zu. Statistisch nicht zu erwarten. Da kann man sich doch treffen, oder? Weil die Statistik sagt tot und lebt. Statistische Wahrscheinlichkeit 0,1 Promille. Noch nicht mal. So kann man mit Ärzten dann einen Konsens finden. Und er fühlte sich allerdings, und das ist dann das Interessante, so geheilt. So angerührt von Gott. Und ich als Mensch, der für Kranke betet, fand das auch ganz erstaunlich und erfreulich. Und das hat meinen Glauben gestärkt. Ich hatte einen Jungen, 18 Jahre, Morbus Crohn aus Braunschweig, kam in die Praxis mit seiner Mutter, mager, abgemagert, also ausgemergelt, könnte man sagen, also auch mit Immuntherapeutika, also Chemotherapie, Cortison, blutige Durchfälle, Krämpfe die ganze Zeit. Wir haben gebetet und ich habe ihm den Wecker gegeben und habe gesagt, er soll alle 10 Minuten anbeten. Die gestern mitgefahren ist. Wo? Ich erzähle dir die Geschichte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du betest jetzt immer an und kommst in 2 Wochen wieder. Weil ich nehme immer gerne Feedback, ne? Also weil man das dann, weil du sowieso keiner, was er sagt. Also ich meine, dass man einfach das mal wieder abgleicht. Und dann kam man nach 2 Wochen wieder mit, und dann sage ich, und wie ist? Ja, 5 Tage super, es war alles in Ordnung, keine Krämpfe mehr, keine Durchfälle mehr. Und Wecker lief aber so nach 5 Tagen hatte ich dann, also hat mich das einfach auch gestresst mit dieser Klingelei da und so, mit diesem Wecker total, so war es auch unangenehm und so. Und dann ist das auch wiedergekommen. Und dann sage ich, hast du nicht Nahum 1, Vers 9 proklamiert? Diese Bibelstelle sollte man kennen, wenn man für Kranke betet. Kein zweites Mal darf sich die Not erheben. Punkt. Die kannte ich nicht. Ich sag, okay, pass auf, jetzt machen wir das so, jetzt werden wir diese Bibelstelle anwenden und du wirst sehen, auf der Stelle, habe ich gesagt, Teufel, hast du zu weichen mit deinen ganzen blöden Lügensymptomen? Oh, alles wieder in Ordnung, hat sich sofort entspannt. Ich sag, natürlich, ich meine, deswegen beten wir ja. Ja. Und dann sage ich, okay, jetzt nimmst du den Wecker, in 2 Wochen kommst du wieder. War der in 2 Wochen wieder da? Und dann sage ich, und jetzt? Ja, ich habe die ganze Zeit, der Wecker ist gelaufen, es ist überhaupt gar nichts mehr da. Ich sage, okay, jetzt kommst du in 6 Wochen wieder. Dann kam der nach 6 Wochen. Wecker läuft, ja, Schmerzen, nichts da. Und was dann aber passiert ist, er hat so einen Hunger und Durst nach lebendigem Wasser und lebendigem Brot bekommen, dass er nur noch angebetet hat, den Herrn. Dass er andere übergemeintlich zusammengesucht hat und dann in solche Anbetungen hineingekommen ist, dass er sagt, ich mache jetzt eine Bibelschule, ich gehe in die Mission. Der war dann in Südafrika, das ist schon 2-3 Jahre auch wieder her, und ist so durchgestartet, der ist also ein Licht für die ganze Region geworden, weil das nach einer Heilung überhaupt ja gar nicht aufhört. Das wäre ja auch ganz unökonomisch. Na, wenn ich als Rebe mich bemühe zu tun, was der Papa sagt, an mich an den Weinstock andocke, jetzt der Heilige Geist fließt, warum soll denn das wieder aufhören? Solange ich dran bin, fließt der Heilige Geist in mein Leben. Und wenn ich aber sage, keine Böcke mehr, dann nicht. Ich entscheide, ob ich Jesus Raum in meinem Leben gebe oder nicht. Das ist mein Part. Und das wird auch keiner mir abnehmen. Es ist freiwillig. Deswegen nennt man das ja auch Liebe und nicht Zwang. Man kann sich auch dagegen entscheiden. Allerdings hat es Konsequenzen, wenn ich bei Rot über die Straße gehe. Andere, als wenn ich bei Grün rübergehe. Und das müssen wir lernen, dass wir rational werden. Dass wir nicht mit Schuld und Moral kommen, sondern mit Ergebnissen. Ich will Ergebnisse, also tue ich bestimmte Dinge. Und wir wollen immer über Berufung reden, was der Herr wohl in meinem Leben wollte. Ich sage, wenn wir noch nicht mal die Grundschule hinkriegen, wir können noch nicht mal lesen, schreiben und rechnen und reden immer über Berufung. Wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben tun. Und die Hausaufgaben sind, tun, was der Herr sagt und nicht, was ich will. Wen interessiert es überhaupt? Herr, dein Wille geschehe. Und das muss praktisch auch sein. Und dazu muss ich lernen, den Willen des Vaters zu tun, sprich seine Stimme zu hören. Ich meine, wie soll ich, wenn ich nichts höre? Aber es ist auch kein Zufall, dass wir nichts hören, weil wir es nicht gelehrt bekommen haben, wie wir hören lernen. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist aber viel zu streng. Joseph Hitchcock. Den habe ich eingeladen, der macht bei mir eine Konferenz im nächsten Mai da in Hamburg. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, er hat mich mal besucht. Da habe ich gesagt, dann komm, bleib mal gleich hier, weil wir brauchen diese Lehre. Ich sage euch, wenn ihr erstmal auf den Geschmack gekommen habt, also ihr könnt den Herrn fragen, was ihr wollt. Die ersten Tage, wenn das mal so angefangen ist, so durchzubringen, ihr werdet 3-4 Tage nur eine Frage nach der anderen stellen. Herr, was sollte das? Warum ist das passiert? Wieso ist das? Und du kriegst jetzt, das ist das ganz Dolle, also man muss so weit gehen, ne? Also der Herr, man kriegt Antworten. Was dein Nachbar dir nie erklären konnte, warum das mit deiner Mutter so war, der Herr weiß es. Und jetzt unterhältst dich noch mit ihm. Das ist wirklich eine andere Dimension. Du bist in der Gegenwart Gottes. Ich habe alles getan, ich habe dir meinen Sohn gegeben, damit du frei bist, aber wir haben die Bringeschuld. Wenn du willst, dann komm zum Tisch des Herrn und nimm das Wasser des Lebens umsonst, aber du musst kommen. Du musst mir deine Hände geben, damit ich sie dir füllen kann. Und wie machen wir denn das, dass wir dem Herrn unsere Hände geben, damit er sie uns füllen kann? Indem wir tun, was er sagt. Indem wir ihn anbeten, alle Zeit. Und dann plötzlich, man nennt das Sieg und Segen auf all meinen Wegen. Alles muss denen, die mich lieben, zum Besten dienen. Steht da drin. Aber Hartz IV ist nicht das Beste. Und Krebs auch nicht. Und Rollstuhl auch nicht. Inakzeptabel. Aber wenn ich andere Ergebnisse haben will, dann muss ich nun mal muss ich den Mund aufmachen beim Essen. Man muss so weit gehen. Aber das ist ja nicht in die Körper reinzukriegen. Weil, und ich sag ja, man muss nicht, das ist nicht eine Frage von Intelligenz. Es ist auch nicht eine Frage von psychischen Instabilitäten, sondern es ist eine Frage, wem wir unser Ohr leihen. Denn der Teufel, den gibt es eben auch. Und er sagt, wenn du damit durchkommst, wenn du das schaffst, zu tun, was, zwei Dinge darfst du nie tun. Du darfst nicht gehorsam sein dem Wort Gottes gegenüber und du darfst ihn nicht anbeten alle Zeit. Und genau davon reden wir ja gerade, weil der Herr sagt, genau das sollst du machen. Und der Teufel sagt, ich werde dich jetzt ablenken, bis du tot bist. Weil dann hast du es verpasst, dann ist deine Zeit zu Ende hier auf der Erde. Und genau dann kommt der Herr und sagt, was ist mit den Funden, die ich dir gegeben habe? Dann kommt die Frage nach der Frucht. Eine Rebe, die nicht viel Frucht bringt, wird ins Feuer geworfen. Licht das nicht, Licht ist, Salz das nicht, Salz ist, wird untergepflügt. Das ist genau das Gleiche. Was hast du mit den Funden gemacht, die ich dir gegeben habe? Du hättest es besser wissen können. Ich habe dir mein Wort gesandt. Da steht das alles drin. Bete mich an alle Zeit, danke mir alle Zeit, freu dich alle Zeit. Schau immer auf mich, schau nicht auf die Umstände, schau immer auf den Namen Jesus. 7 Tage, 24 Stunden sollst du mich anbeten, mein Kind. Steht da drin. Hast du das gemacht? Dann kann ich dich nicht segnen. Der Herr sagt, auf meinen Wegen liegt mein Segen. Das heißt, der Herr selbst wird darauf achten, wenn du nicht tust, was der Herr sagt, dass du keinen Segen kriegst, weil er sich nicht selbst untreu werden kann. Er kann sich nicht selbst widersprechen. Also wirst du eine Beule nach der anderen kriegen, du kannst drauf warten, du kannst die Uhr nachstellen, bis du schreist. Und dann will ich mich erbarmen. Aber ich habe gesagt, ich habe so viel Schmerzen in der Esoterik gehabt, Herr, sag nur Piep, aber keine Schmerzen mehr. Ich mache alles, was du sagst. Schon bevor du das gesagt hast, habe ich das schon gemacht. Und deshalb habe ich andere Ergebnisse. Man kann es nicht machen, dass plötzlich eine E-Mail da ist, kommen Sie mal zu uns und erzählen Sie uns von Ihrem Wecker. Ich sage, wer sind Sie denn? Ich bin die Leiterin des christlichen Kulturkreises der Vereinten Nationen in New York. Ich sage, was? Kleine Schätz? Nein, stimmte wirklich. Ich biete Ihnen hier mehrere Sprechertermine an, aber Sie müssen hier nach New York kommen. Und dann sind wir hingefahren. Anne und ich. Das kann man nicht machen, dass der Sprechertermin genau an unserem 10. Hochzeitstag war. Das wussten die nicht. Der Herr schon. Und wir waren noch niemals in New York. Das wussten die auch nicht. Aber der Herr schon. Und der Herr kennt auch meine Frau und wusste und weiß, dass sie schon immer mal nach New York wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komm halt mit. Wenn der Termin schon an unserem 10. Hochzeitstag ist. Und dann waren wir da. In der UNO. Und dann sagt sie, die Margot Kemp, Anne, die haben hier so einen großen schwarzen Stein in der Lobby hier von den anderen Kulturkreisen, wo die ganzen Dämonen und Kräfte und Mächte der anderen Kulturkreise drin sitzen. Lass uns doch da mal reingehen. Wollen wir nicht mal reingehen und dagegen beten? Aber muss man vorsichtig sein, weil die Cindy Jacobs, die war auch schon hier und die hat ein halbes Jahr hinterher Kopfschmerzen gehabt. Und ich sage, Herr, sollen wir jetzt da reingehen und dagegen beten? Und der Herr sagt, nein, ihr sollt tun, was ich euch gesagt habe. Und ihr sollt mich anbeten. Ich werde für euch kämpfen. Dann haben wir 3 Stunden in Zungen gesungen und gebetet, den Herrn angebetet, füreinander gebetet, Heilungen sind passiert, mit den ganzen Konsuln und Diplomaten da, das muss man sich mal vorstellen. Und ich war gerade fertig mit dem Segnungsteil, da ist der Feuer ausgebrochen. In der 35. Etage, Qualmentwicklung, alle 38 Etagen evakuiert, abends um 11, Straßen abgesperrt, Löschfahrzeuge, wie im Film, es war quasi, aber es war vor allem eine Bestätigung von Gottes Wort, das Ding ist nicht abgebrannt. Aber Gott hat ein Zeichen gesetzt. Der Herr macht das alles. Ja? Wenn ich euch erzähle, was ich alles gemacht habe, aber ich habe auch immer die ganze Zeit Sachen gemacht, die macht man normalerweise nicht. Ne? Also ich habe mich niedergelassen, nur damit ich sonntags in den Gottesdienst gehen konnte, weil ich wollte mich nie niederlassen, aber im Krankenhaus hatte ich nie Zeit und der Billy Smith hat ja gesagt, man soll sonntags in den Gottesdienst gehen, auch wenn er nicht da ist. Und ich wollte ja immer alles tun, was er sagt, damit man mal sieht, ob das stimmt mit dem Wort Gottes. Und das ist ja wohl ein Profi, weil da werden immer die Menschen gesund. Und dann wollte ich mal sehen, ob das auch für Ärzte gilt, wenn die auch beten für die Kranken. Und dann habe ich auch angefangen zu beten für die Kranken und dann wurden die plötzlich alle gesund. Und dann habe ich diese Wecker verteilt und dachte, bin ich jetzt nur so ein Typ, so eine Art genetische Variante oder ist das reproduzierbar? Und meine Feststellung allerdings ist, das Wort Gottes ist nicht nur für mich geschrieben, sondern auch noch für andere. Ja, Amen. So auch mit dieser Carol Annott da zum Beispiel, ne? Airport Church, Toronto, die hatten, manche kennen das, so vor 15 Jahren jetzt vielleicht, die hatten da so einen mega Segen, da sind die Millionen aus der ganzen Welt hingefahren, das sieht man heute noch da, so ein Imbiss, ne? Hamburgers for Jesus, die haben sich auf den Wiesen dort gelagert, wenn mal jemand da war, also es ist wirklich beeindruckend, lohnt sich, ist auch wieder am Aufsteigen jetzt. Ich will nicht sagen, seitdem ich da war. Aber sie haben mich gefragt, Anne, frag doch mal den Herrn, warum er den Hahn abgedreht hat da oben. Warum der Segen plötzlich aufgehört hat. Und dann hat er gesagt, weil die alle immer nur rumgelegen haben. Dafür habe ich meinen Heiligen Geist nicht gesandt. Wir müssen, das nennt man Strukturschwäche. Wir brauchen eine stabile Ich-Struktur, um nicht immer rumzuliegen. Ich meine, das hätte niemandem geholfen, wenn Jesus da immer nur rumgelegen hätte und sich gefreut hätte, oh, ist ja stark, ne? Der Vater, meine Güte. Das bringt's einfach nicht, weil wir müssen ja handlungsfähig bleiben. Und dann haben sie gesagt, ja, viel Spaß beim Umkippen. Aber die Einzigen, die umgekippt sind, sind immer die anderen gewesen. Also ich habe nichts gegen das Umkippen, ne? Aber ich meine, das kann's nicht sein. Speziell, wo man, man kann auch so umkippen, mal, aus Versehen. Nix da. Ihr wollt mir, hat der Herr gesagt, da in Toronto, die haben mich dann eingeladen, als die Leiterin da in Hamburg mal gesund geworden ist. Sie hatte mal so eine Heilung erfahren und dann hat sie so einen Wecker gekriegt und dann haben sie den Wecker getestet. Und dann hat ein Patient von mir in London gesagt, sag mal, ich habe hier Gods TV gesehen und diese Carol Annott da in Toronto, die alle 10 Minuten klingelt bei der ja so ein Wecker da plötzlich am Handgelenk und immer wenn der klingelt bei der Predigt, hört sie auf zu predigen und die ganze Gemeinde, 2000 Leute, alle stehen sie auf und loben und preisen den Herrn, 2-3 Minuten, dann setzen sie sich wieder hin, sie predigt weiter, nach 10 Minuten klingelt das Ding wieder. Ich habe gesagt, ist das eine Parallelveranstaltung oder war sie bei Arne? Sagt, die war bei mir. Und eine Heilung nach der anderen dort. Und deswegen bin ich nach Toronto mal eingeladen gewesen, da letztes Jahr, und dann habe ich da gepredigt. Und die hatten diese Wecker da in der ganzen Gemeinde verteilt, so begeistert sind sie davon. Und dann sind da noch mehr Heilungen passiert. Und der Herr sagt, ihr wollt mehr, also mehr Heilung, mehr Kraftwirkung des Heiligen Geistes, also gebt mehr. Was sollen wir geben? Wir sollen unsere Aufmerksamkeit geben. Wir müssen Struktur bilden, um als Gefäße der Herrlichkeit Gottes überhaupt passen zu werden. Alle paar Wochen sage ich zum Herrn, komm mal mit allem, was du hast. Ne? So, aber kurz bevor ich vergehe. Also ne, lass mich bitte am Leben. So, ne? Und dann kommt wusch. Ne? Also, dann weißt du nicht mal, ob du weinen oder lachen sollst. Ne? Und dann sagst du, oh, ja, oh, na, okay, lass mal, ist gut. Ne? Also mehr bitte jetzt noch nicht. Ne? Und dann gucke ich immer so alle paar Wochen, ob schon mehr ist. Ob ich schon mehr verkrafte. Weil ich meine, es nützt ja nichts, wenn ich jetzt tot bin. Weil ich will ja noch weiter wachsen. Aber dafür muss ich mehr Struktur bilden. Dafür müssen früher hatte man gesagt, ne, der fiese menschliche Charakter. Ne, dafür müssen die Löcher gestopft werden, wo die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben immer abgeflossen ist oder abfließt. Damit ich einfach mehr von der Kraft Gottes in meinem Leben durch mich hindurch fließen lassen kann. Und das ist die Charakterschule. Das ist das, aber nur dann wenn ich immer vor dem Herrn bin. Sonst kann ich Seelsorge machen bis zum Abwinken, 100.000 Jahre. Wenn ich nicht aus der Kneipe rauskomme. Am Anfang war das so. Wir haben immer sehr viel, also kontroverse Diskussionen. Jetzt sitze ich ja dabei, meine liebe Anne. Aber also wir haben immer ziemlich viel Krieg gehabt. Also das war eine der ersten Wunder, die passiert ist. Alle sagt, Mensch, es ist so still bei euch geworden. Früher hat man euch da über zwei Straßen weiter gehört. Und was ist denn passiert? Ja, wir haben uns bekehrt. Na, ja, ist das was Schlimmes und so? Nein, es war mit Jesus schon okay. Und das war aber immer noch, also ganz schön viel Krach, ne? Und das hat mich immer fertig gemacht, weil man hat ja immer nur Sand im Getriebe, wenn man sich immer streitet. Das ist auch ganz blöd für die Kinder und überhaupt. Und dann habe ich eine Zigarette angezündet, bin ich raus auf die Terrasse, habe ich gesagt, Herr, jetzt erst nochmal, Sie oder ich? Und dann sagt Anne, dein Ding. Ich sage, das kann nicht sein. Verändere das Herz meiner Frau. Du siehst, das geht so gar nicht. Hat er nie gemacht. Ich sage, wo ist das Problem? Wir wissen doch beide. Oder bete ich falsch? Vielleicht sollte ich beten, verändere mein Herz. Und dann sagt er, ich wollte nur mal wissen, wie lange es dauert, bis du das merkst. Ich sage, das kann doch nicht sein, dass es alles an mir liegt. Hat er nichts gesagt. Mir ahnte aber schon so. Dass wir, ich sage, worüber reden wir? Er sagte, 90-10. Ich sage, das gibt's nicht. Das kann nicht sein, dass ich in neun... Er sagt, doch. Ich sagte, das Herz meiner Frau. Er sagte, da an dein Herz. Ich sage, mein Herz ist schon okay. Er sagte, nein, das ist nicht okay. Da habe ich also da draußen gestanden, vor dem Herrn, mit dieser Zille in der Hand, und habe gesagt, Herr, das sag nicht, dass ich schon wieder gewesen bin. Er sagt, doch. Ich sage, okay, was soll ich machen? Soll ich mich jetzt entschuldigen? Er sagt, was sagtest du denn? Ich sage, das geht nicht. Ich bin zwar Spezialist in Unvergebenheit, aber nicht in Vergebung. Herr, jetzt musst du mir helfen. Und dann bin ich rein. Dann habe ich gesagt, also der Herr, ich habe gerade gebetet, also er ist wohl der Meinung, ich weiß nicht, wie, aber er meint, das war wohl doch eher mein Ding. Und dann eine, ja, ich weiß. Ich sag, und ich wollte jetzt, also er meinte, ich wollte, sorry nochmal. Und sie, schon gut. War ich froh. Und dann gab es aber auch die Situation, wo ich sagte, Herr, jetzt sag nochmal so. Nee, sie hatte heute nicht so einen guten Tag. Also in einem von 10 Fällen. Und dann bin ich rein und habe gesagt, haha, ich weiß jetzt, wer von uns, weil der Herr sagt nämlich auch. Ja, was sagt er denn? Also du hast jetzt also nicht so, ja, na dann tut's mir leid. Ich sag, Moment, so einfach geht das nicht. Und sie sagt, wieso? Und dann war ich schon wieder platt, ne? Also ich meine... Und so ging das fast jeden Tag. Ich dachte, das ändert sich ja nie. Und ich habe geschrien zum Herrn, weil das ist das blöd, ne? Dann willst du immer wachsen, willst du immer schön heilig sein, aber das geht nicht, wenn du dir immer Krieg hast. Heiliger Krieg. Ja. 80% der Jugendlichen in den USA, in charismatischen Gemeinden gibt es so Untersuchungen, 100 Gemeinden wurden da mal untersucht, sagen, wenn wir hier mündig werden, also dann gehen wir auf jeden Fall aus der Gemeinde raus, weil wir können diese Heuchelei nicht mehr ertragen. Ja? Hier machen die immer Anbetung, lobet den Herrn und zu Hause ist Krieg ohne Ende. Also das Ding, das ist auf jeden Fall nicht glaubwürdig. 80% der Jugendlichen. Und ich muss schon sagen, da muss ich mich, also da fasse ich dann also sehr stark an die Nase meines Nachbarn und sage ihm, dass das nicht so weitergeht. Ne? Weil er hat ja die Schuld, nicht ich. Und deswegen brauche ich ganz viel Heiligen Geist. Ich brauche ganz viel Beten. Ich habe mal eine ganz liebe, die war so Missionsfrau, Pastoren, Ehefrau war sie mal gewesen, also der Mann hatte sich da mal verabschiedet, sie 70 Jahre alt, wollte mal mehr erleben mit dem Herrn. der Wecker lief schon auf alle 10 Minuten. Dann sage ich, dann bist du die Erste in der Republik, die das Ding auf alle 5 Minuten stellt. Dann kam, also alle 2-3 Wochen habe ich eine E-Mail gekriegt von der Eckernförde da, so ein bisschen nördlich von Hamburg wurde sie. Und dann sagte sie, Anne, das war die erste E-Mail, ich dachte, jetzt passieren mehr Wunder und Zeichen, aber das Ding ist, dass der Heilige Geist mich jetzt ständig überführt, wo ich nicht im Willen Gottes bin, in meinem Alltag. Und ich dachte immer, ich bin es doch, bin total, genauso wie der Herr mich haben will. Und erst jetzt, wo das Ding alle 5 Minuten klingelt, ein Fehler, wenn man so will, nach dem anderen. Das ist total genial, fand ich sehr konstruktiv, dass ich das so sehen konnte. Wir reden von Ergebnissen, wir reden nicht von Schuld. Wir wollen nur endlich Sieg haben. Das ist doch unerträglich, oder? Die Situation. Ich meine, jeder muss heiß drauf sein, wenn er mich sieht, Christ zu werden. Weil ich so ein Vorbild bin. Ne? Weil er sagt, ich will das auch haben, was der hat. Das ist doch die richtige Weise, wie wir sein sollten. Licht und Salz, das Beste, was die Welt hat. Wenn die Frau an mich denkt, eine 80-Jährige aus Münster mit einer rupturierten Rotatorenmanschette, Sehne durchgetrennt, im Kernspintomographie nachgewiesen, Schulteroperation in 10 Tagen, macht bei mir den Termin, wo sie das Telefon auflegt, bewegt sie wieder alles. Kommt ein Vierteljahr später zum Kaffee trinken, Operation selbstverständlich abgesagt, so hat das zu sein, oder? Und wo war ich stehen geblieben? Nun, sie sagte, ich werde ständig überführt und ich kann jetzt mein Leben komplett neu auf den Herrn einstimmen, richten. Und das hat sie auch gemacht. 3 Wochen später, ich bin heute Nacht aufgewacht. Manche kennen die Geschichte. Und der Tinnitus war weg und ich hatte so das erste waren die Instrumente. Ne? Und ich konnte 3 Instrumente spielen, weil mir waren da noch so viel Musik und so weiter. Trompete, Keyboard und Gitarre. Konnte ich auf einmal spielen. 3 Wochen später. Wieder nachts aufgewacht. Ich hatte so einen Drang zu komponieren. Ich bin an den Schreibtisch und habe erstmal das Vaterunser intoniert. Seither komponiere ich jeden Tag 2 Songs. Soll ich dir mal welche da schicken als E-Mail? Hat sie mir geschickt. Noch wieder 3 Wochen später. Ich habe mir ein Mischpult gekauft, die nehme ich jetzt immer als CDs auf meine Songs und dann ist das Fernsehen jetzt auch da gewesen und dann nochmal 2 Wochen später, mein früherer Mann ist gekommen und dann habe ich zu ihm gesagt, das war ganz witzig, ne? Habe ich gesagt, soll ich dir mal meine neuesten Kompositionen vorspielen? Und er sagte, wieso, du kannst doch gar kein Instrument und hast Tinnitus. Und dann habe ich ihm erstmal gesagt, du, das ist schon 8 Wochen her. Hammer, ja. Halleluja, Jesus. Danke. Das ist wirklich stark und ich möchte betonen, dass ich hier keine Fantasien erzähle, sondern genau so hat sich das zugetragen. Und ich könnte jetzt wochenlang erzählen. Der eine zum Beispiel, und das möchte ich auch noch sagen, bevor wir, ich glaube, wir haben jetzt schon 11:30 oder sowas, ne? Du sagst mir dann irgendwann Bescheid, Angelika. Wir wollen noch so verschiedene Aufrufe machen dann da und so, ne? Müsst ihr sagen, wann ihr so. Herbert, der sonst auch immer mit am Büchertisch ist, der hatte vor jetzt knapp 4 Jahren, also über 3,5 Jahre ist es auf jeden Fall schon her, dann hatte der Lymphdrüsenkrebs festgestellt gekriegt von seinem Doktor und dann hat der gesagt, also wenn Sie sich jetzt nicht bestrahlen lassen, dann sind Sie keine 3 Monate, dann sind Sie tot. Und dann hat er eine CD von mir gehört, nehmt euch mit, solange da noch was da ist. Und dann habe ich gedacht, dann fahre ich mal zu dem Arne hin, wenn der so betet. Und dann kam er zu mir und der Herr hat gesagt, also hatte ich gebetet, hatte ich den Eindruck, habe ich ihm weitergegeben, ich werde dich heilen mit oder ohne Bestrahlung. Und dann hat er gesagt, na dann lieber ohne Bestrahlung, das ist ja viel praktischer. Ne? Wenn es doch so geht. Und seitdem ist er nie wieder beim Doktor gewesen. Aber der Wecker läuft. Und seither läuft der Wecker. Und seither hat sich sein Leben vollständig verändert. Er hat 2 große Firmen, Fensterbau und Möbel- oder Bautischlerei. Und er sagt, das ist so, wenn ich diesen Wecker anstelle, dann habe ich Frieden im Betrieb. Jeder tut, was er soll. Alles läuft ökonomisch. Wenn das Ding abgestellt ist, Reklamationen, Telefon hier, dann funktioniert das nicht, dann funktioniert das nicht, ständig Stress. Ansonsten immer Frieden. Habe ich das erzählt, ne? Ehepaar, wenn wir den Wecker laufen lassen, unsere vierjährige Tochter braucht 50% vom Insulin, stellen wir das Ding ab, 50% mehr. Stellen wir das Ding an, 50% weniger. Und hin und her und hin und her. Es ist reproduzierbar. Macht ja auch absolut Sinn. Das muss man sich immer wieder klar machen. Nehme ich den Namen Jesus 1000-mal mehr in mein Leben im Alltag, fließt eben 1000-mal mehr die Kraft des Heiligen Geistes in mein Leben. Man könnte sagen, die einzige Frage ist, stimmt das eigentlich? Es wäre zu überprüfen, weil wenn es stimmen sollte, dann stimmt das auch in deinem Leben. Und so viel Segen sollte man echt nicht sich entgehen lassen. Er sagt, jetzt ist es so, dann haben wir unsere Firma vergrößert, weil da überall Gewinne, ne, also überall Sieg und Segen auf all deinen Wegen, es ist nicht schlimm. Und dann haben wir so einen Anbetungsraum gebaut und da beten wir jetzt immer für die ganzen Mitarbeiter und die beten für uns. Und wenn die Vertreter von den Baustofffirmen kommen, dann übergeben die hier ihr Leben Jesus und dann unterhalten wir uns. Und wenn die Architekten kommen und was haben wollen, dann übergeben sie ihr Leben Jesus. Und wenn die Kunden kommen, übergeben sie ihr Leben Jesus. Hier ist es eigentlich so wie in der Praxis, es geht gar keiner raus, der nicht sein Leben Jesus übergibt. Nur, dass es eben eine Bautischlerei ist. Ich meine, wo soll man sonst sein Leben übergeben? Bei mir bis zu 25 Personen pro Tag bei mir in der Praxis, die ihr Leben Jesus geben. Jeden Tag. Ein Junge, Anfang 20, den ich auch immer gerne mit zum Zeugnis geben, mit hierher, der hatte so eine, oder wenn man so will, hat eine schlimme Erkrankung, Mukoviszidose, ist eine Stoffwechselerkrankung. Und dann kam der vor, ich glaube, 5-6 Jahren in die Praxis, kommt so, hier so, ich glaube, da in Nürnberg so die Ecke wohnt er. Und dann sagte, du, ich soll jetzt eine neue Leber kriegen, eine Lebertransplantation. Und ich weiß aber nicht, ob ich das machen soll. Da habe ich ihm Wecker gegeben, hatte für ihn gebetet und habe gesagt, ja, soll man die Lebertransplantation ruhig machen. Und das wäre schon okay und es würden keine Komplikationen auftreten. Dann hat er eine neue Leber gekriegt. Und dann meinte er, wie ist denn das mit dem Diabetes? Also diese Menschen haben auch in der Regel einen Diabetes, einen insulinpflichtigen Diabetes. Und dann sagt sie, muss ich jetzt immer Insulin spritzen? Und dann sage ich, nö, das ist, wenn der Herr dich heilt. Oh ja, dann bete ich mal, dass der Herr mich heilt, damit ich jetzt kein Insulin mehr spritzen muss. Und dann, das finde ich dann immer so süß, ne? Weil diese Zeugnisse zeigen, wie unglaublich verschieden Jesus heilt. Also da bin ich so, dass ich sage, es gibt keine Methoden. Ne? So wie wenn Billy Smith sagt, be healed und erledigt. Das war das Heilungsgebet. Ich meine, da fahr ich doch nicht 6 Stunden, oder? Ich meine, dass der sich da hinstellt und sagt, be healed. Aber wenn ich hinterher geheilt bin, also da gibt es kein Patentrezept. Und so auch er sagte dann, habe ich bei jeder Injektion gesagt, danke Herr, dass ich kein Insulin mehr spritze. 1,5 Jahre, 5-mal täglich. Danke Herr, dass ich kein Insulin mehr spritze. Und bitte sag mir, wann ich wirklich kein Insulin mehr spritzen muss. 1,5 Jahre. Und dann war die Insulinlieferung eines Tages mal verzögert. Das heißt, statt mittags, nachmittags gekommen. Und dann hat er gesagt, dann nehme ich das jetzt von dir her, dass ich ab jetzt kein Insulin mehr spritze. Wirklich keins mehr. Und dann lege ich nochmal einen drauf, ne? Spaghetti-Teller, Obstsalat hinterher, 3 Tafeln Schokolade ohne Insulin, Zucker hinterher 60. 2,5 Jahre her, nie wieder Insulin gespritzt. Ja, Halleluja. Und das Schöne daran, manchmal gibt es ja auch so erfreuliche Befunddokumentationen in seiner Stoffwechselambulanz, steht dann im Entlassungsbrief, der Patient gibt an oder ist der Auffassung, weiß ich gar nicht mehr, das Verschwinden des Diabetes sei auf intensives Gebet zurückzuführen. Ich meine, das ist doch mal was Anständiges, oder? Ich meine, das ist rational. Ne? Der Doktor kann das nicht erklären. Patient sagt, du, ich habe gebetet, alles ist besser geworden. Da muss ich ja nicht gleich den Kopf abhauen vom Patienten. Bloß weil es mir nicht passt oder so. Ne? Und man meint also, manche, die sagen das auch. Ne? Also, na, es gibt so witzige Beispiele. So, also, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzähle. Also, naja, aber der hatte einen Leidensdruck, der junge Mann, ne? Also der, naja, also 35 war der schon, oder 40, weiß ich nicht mehr, so aus Braunschweig, und dann hatte der so eine Schiefstellung von seinem Penis. Verkalkung. War zum Urologen gegangen, muss operiert werden. Und das war alles überhaupt nicht, wie es sein sollte. Und dann hat er einen Wecker gekriegt von mir, weil er wollte vorher nochmal, er sollte jetzt operiert werden in Hannover. Dann, danke. Haben wir gebetet. Und dann war es so, dass er dann in den Präoperativ da zu diesem Professor sollte. Und dann hat er ihn untersucht und hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Da ist nichts mehr zu operieren. Und auch hier stand in dem Brief, der Patient gibt an, durch intensives Gebet, weil der nun war der Vorbericht Gott sei Dank auch da. Das ist selten genug. Ne? Also der Urologe hatte ja einen Brief geschrieben und hat ihn ja auch eingewiesen, der Niedergelassene. Und somit gab es einen Vorbefund und es gab einen Befund, wo das Ding alles in Ordnung war. Und der Patient hat gesagt, was haben Sie denn gemacht? Ne? Oder wie ist denn das passiert? Ja, ich habe halt gebetet. Und das finde ich schön. Ich finde es ganz blöd, wenn dann plötzlich, und das passiert auch ganz schön oft, eigentlich noch eher so sehr, naja, ich hoffe, das wird immer weniger, dass die Befunde verschwinden und umgeschrieben werden. Das ist eigentlich schon fast eher die Regel. Ja, kam ein Patient, der kam eigentlich, glaube ich, so aus Chemnitz, aber dann über Hannover, sollte, der hatte jeden Tag Kampfanfälle. Und dann hatten sie so einen Glioblastom, also so einen sehr bösartigen Hirntumor festgestellt und sollte operiert werden in der MHH, in der Medizinischen Hochschule Hannover. Und dann wollten sie aber nochmals zum Gebet kommen. Also auf der Fahrt von Hannover nach Hamburg hatte der schon, ich weiß nicht, wie viele Krampfanfälle. Und dann haben wir gebetet und dann hörte das auf. Und dann haben sie hinterher, dann sollte er so Präop dann also nochmal, also direkt davor auch nochmal eine Kernspintomographie machen. Und das haben sie auch gemacht und dann war das Ding weg. Und dann haben wir gesagt, und jetzt will ich die Vorbefunde. Ne? Weil Ärzte, also ich hatte so längere Zeit so, also nicht mit normalen Ärzten, könnte man sagen, nur mit christlichen Ärzten, immer diese Diskussion, weil also nicht christliche Ärzte, für die ist das offenbar gar nicht so dramatisch. Also ich bin ja in so einem Verband auch von also ich bin im Arbeitskreis, da haben wir Diabetes Schwerpunktpraxen, ich bin Prüfarzt in der Kassenärztlichen Vereinigung, ich schreibe die Leitlinien im Fachbereich Diabetologie mit, also ich meine, ich bin auch berufspolitisch recht aktiv und habe damit vielen nicht christlichen Ärzten zu tun. Damit, mit denen habe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Das geht immer nur um dieses Christliche, ne? Weil so, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und wenn da mal einer kommen sollte, und so, inzwischen aber nicht mehr, preis dem Herrn, hat der Herr da Frieden geschenkt. Naja, und dann ist er da nach Chemnitz, meine ich, war das, ich frage mich nicht auf das, und ist dann, und hat gesagt, ich möchte die Vorbefunde, die Kernspintomographie-Bilder, weil wir haben jetzt, ne, weg. Und das ist ganz doof. Aber man muss sich da auch nichts draus machen, weil für ihn zählt natürlich im Wesentlichen, er musste nicht operiert werden und er hat keine Krampfanfälle mehr und fühlt sich so geheilt. Gott zur Ehre. Ja, Amen. Also, denkt an den Büchertisch, weil wir machen jetzt so ein bisschen Fofftein hier, Pause. Wollt ihr Pause machen? Okay, wer ist für Nein? 50-50. Wir machen das so. Ich würde mal so sagen, ich bete mal für euch, für uns alle, dass wir in der Salbung bleiben, auch wenn wir Pause machen. Weil es ist völlig richtig, dass man natürlich keine Pause macht. Das ist immer so, der Hauskreis ist zu Ende oder irgend so. Das ist so ein Quatsch. Ne? Oder macht ihr mal Ferien. Ich sage, wieso soll ich denn Ferien von Jesus machen? Ist doch, also ich meine, geht's noch? Ne? Ich meine, Hauptsache, der macht keine Ferien von mir. Ich brauche ihn doch. Auch in den Sommerferien. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir. Du siehst hier die Herzen, die angerührt sind. Man könnte sagen, so gerade mal angefangen, warm zu werden, Vater. Ich danke dir, dass diese Betriebstemperatur unserer Herzen, dass du die immens steigerst. Dass du uns so zum Brennen bringst für dich, o Herr, mit einer solchen ersten Liebe, dass wir brennen für dich, weil auf einen heißen Ofen setzen sich keine Fliegen. Habt ihr das verstanden? Auf einen heißen Ofen setzen sich keine Fliegen. Auf einen kalten schon. Und deswegen danke ich dir, Herr, dass du uns so zum Brennen für dich bringst, dass wir so in die Begeisterung hineinkommen. Oh, korrigidiera, Massina Moschum. Streck mal eure Hände hoch. Vater, ich danke dir, dass du diese Hände füllst, Herr. Heiliger Geist, dass du kommst, Herr, mit einer so mächtigen Salbung, mit einem so mächtigen Segen, dass du mit einer solchen Freude hineinkommst. Oh, ich sehe das. Danke, Herr, dass du die Tränen trocknest, dass du die Schmerzen vor den Herzen nimmst. So viel zerbrochene Herzen auch hier. Oh, Vater, ich danke dir. Du bist größer, du bist Sieger, du bist unser Arzt, du bist unser Heiler, du bist der Anfang und Vollender unseres Glaubens. Du bist der Sieger von Golgatha, oh Herr. Ich danke dir, dass du jedes Händepaar, jede Hand hier füllst mit Freude und mit Frieden, mit Kraft aus der Höhe, mit Vollmacht und Autorität, in deinem Namen den Kranken die Hände aufzulegen, dass das hier heilige Hände werden, dass das gesalbte Hände werden, vom Scheitel bis zur Sohle, dass hier jeder so erfüllt ist in deiner Kraft, Herr, dass du die Löcher stopfst, wo deine Herrlichkeit bisher abgeflossen ist, dass du uns als Gefäße deiner Herrlichkeit passend machst. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du kommst, Herr, dass du dass du uns neu machst. Okay, Vater, König, Herr, König der Könige, danke, Jesus Christus, du bist jetzt hier. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dich immer mehr lagerst, dass der Himmel immer mehr aufgeht, Herr, wie im Himmel so auf Erden, dass wir herabbeten, die Fülle der Verheißungen. Und ich danke dir, dass du jetzt hier jedes Herz so auf Vordermann bringst, könnte man sagen, organisch, psychisch, geistlich, so in dein Ebenbild uns verwandelst, dass wir nicht mehr zu unterscheiden sind, dass das eine Umsetzung erfährt, eine neue Schöpfung in dir, Herr. Dass wir so selber zur Quelle werden, zur Quelle lebendigen. Was ist das, wenn die Menschen an uns denken, sie gesund werden? Dass unser Schatten die Menschen gesund macht, Herr. Dass wir so eins werden. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Sicht der Dinge. Vater, und ich bete, Herr, dass du hier die Ohren öffnest, die Augen des Herzens und des Verstandes, dass hier jeder ganz eindeutig dein Reden vernimmt. Und dass jeder auch, dass du diese Furcht nimmst, diese Angst, Fehler zu machen, dass du die von uns nimmst. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wenn wir was hören, dann ist es von dir oder es ist eben nicht von dir. Aber so oder so haben wir gewonnen, weil es gibt bei dir nur Sieger. Sonst wäre Petrus untergegangen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier diese Hände segnest und füllst und dass du das jedem ins Hirnkäschle tackerst. Dass wir bei dir nur gewinnen können. Dass wir Mut haben, auch Fehler zu machen. Bereit sind, auch Fehler zu machen. Und dass wir letztlich nie tiefer fallen können als in deine Hand. Weil du deine Gnade uns trägst. Weil du sagst, weil du dich bemühst, meinen Willen zu tun, mein Kind, deswegen will ich dir Sieg geben. Weil ich dein Herz anschaue. Und nicht die Werke, die du vollbringst. Danke, Jesus, dass du hier jeden so eine Sehnsucht nach lebendigem Wasser und lebendigem Brot aufs Herz legst, dass hier keiner mehr vom Aufwachen bis zum Einschlafen die Augen aufmacht und dich nicht sieht, sondern dich sieht, Herr, ob dir die Augen offen oder geschlossen hält, und dass wir vor Begeisterung abends nicht mehr wissen, wie wir einschlafen können. Weil du, der Herr der Herren, dir so viel Mühe mit uns machst. Weil du dich so sehr um uns kümmerst. Weil du uns nie hängen lässt, sondern immer für uns bist, immer mit uns bist, uns immer, immer wieder vergibst und dich freust über deine Kinder, wenn wir dir nachjagen, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Danke, Jesus. Ich hoffe, dass das ist Alarmanlage, hätte ich beinahe gesagt, dass sie das mitmacht hier, diese Techniker-Geschichte hier, ne, wenn ich jetzt hier längs gehe. Vater, ich danke dir, dass du hier durchgehst, Herr, dass deine Engel hier durch die Reihen gehen. Ich danke dir, dass du kommst mit deiner Kraft. Ich danke dir, dass du kommst in deiner Herrlichkeit. Ich danke dir, dass du hier jeden stärkst, jeden segnest. Du weißt, dass hier jeder sich nach dir sehnt, Herr, und du sehnst dich nach jedem von uns. Ich danke dir, dass hier jeder besser nach Hause geht, als er gekommen ist. Manche vielleicht, die müssen vielleicht heute jetzt schon gehen, Herr. Aber ich danke dir, dass die anderen wiederkommen und jeder 5 oder 10 Freunde, Verwandte, Bekannte mitbringt. Damit das hier voll wird in der Hütte. Damit sie brennt, Herr. Und in 20 Jahren noch von diesen Veranstaltungen die Rede sein wird, weil du bist hier, Jesus. Und wenn du kommst, wer könnte da gegen uns sein? Dass du die ganze Region aufbrichst, diese Scholle, Herr. Mit lebendigem Wasser stärkst, segnest, beschenkst. In deiner Kraft gehen wir voran und bauen dein Reich hier auf Erden, bereiten dein Kommen vor. Du sagst, was geschehen muss, muss geschehen. Aber ich danke dir, dass wir in der Zwischenzeit die Zeit auskaufen, indem wir dich anbeten alle Zeit. Dass wir dir eine Freude sind, dass wir dir ein Wohlgefallen sind, dass du dich unserer erbarmst, auch flächendeckend, dass wir hier dieses Land zu einem gottesfürchtigen Land machen, weil es um jedes einzelne Herz geht. Und ich danke dir, wer mit uns in Berührung kommt, bekommt mit dir Kontakt, Herr. Und dass du hier jedem auch ein Verlangen schenkst und die Gelegenheiten und dein Wort bestätigst mit Wundern und Zeichen für jeden Tag, für jede Person, für drei verschiedene Menschen zu beten. Nicht im Geiste, nicht am Telefon, sondern ganz konkret die bei den Nachbarn klingeln, bei den Arbeitskollegen und sonst wohin sagen, darf ich für dich beten. Jeden Tag drei neue für jede Person. Ich danke dir, dass in einem Jahr hier das ganze Ländle da eine Berührung mit deinem Heiligen Geist gekriegt hat. Weil deine Kinder werden, was sie sein sollten, nämlich vollmächtig, in deinem Namen den Kranken die Hände aufzulegen, die Dämonen auszutreiben und die Toten aufzuerwecken und die Menschen in dein Reich zu führen. Fülle du meine Geschwister, fülle du meine Schwestern und Brüder, Herr, mit deiner Kraft, Herr. Heiliger Geist, danke Jesus. Danke Jesus. Eure rechte Hand auf euer Herz, jetzt. Eure linke Hand auf die Schulter des Nachbarn. Geht das? Müsste eigentlich klappen, sonst umgekehrt. Halleluja. Einmal legt ihr die Hand, bei welcher auch immer, dem Nachbarn auf die Schulter und mit der anderen berührt ihr euer Herz. Und jetzt schließt ihr mal eure Augen und stellt euch Jesus vor. Wir haben das gestern schon gemacht und das fand ich sehr schön. Stellt euch Jesus vor, auf seinem Thron, direkt vor euch. Schaut ihn an, wie er lächelt. Wie wunderschön er ist. Seine Herrlichkeit. Und jetzt schaut, wie sein Frieden in euer Leben kommt, in euer Herz hinein. Wie ihr gesegnet werdet mit Freude und mit Frieden. Heilung und Wiederherstellung von dem, was verschüttet war, was verschollen war, was an Unvergebenheit da war, an Schmerzen und an Narben. Ich nehme alles von euch, sagt der Herr. Ich mache euer Herz neu. Halleluja. Halleluja, Jesus. Schaut auf mich, sagt der Herr. Gebt mir euer Herz. Danke, Jesus, dass du dich so kümmerst. Ich danke dir, dass du jetzt hier jeden anrührst. Dass du dich verherrlichst, Jesus, hier jetzt in meinen Geschwistern. Bitte macht euch euer Hauptanliegen einmal bewusst, was ihr für Gebetsanliegen habt. Natürlich in der Regel jeder hat mindestens ein Dutzend. Aber euer Hauptanliegen. Macht euch das einfach mal für einen Moment bewusst, während eure Hand auf eurem Herzen bleibt. Und jetzt wisst ihr natürlich, dass eure Nachbarn desgleichen ihr Anliegen vorbringen im Geist und betet für euren Nachbarn. Spürt, wie die Kraft Jesu von eurem Herzen durch euch, durch eure Hand auf die Schulter des Nachbarn geht. Keiner habe Angst, dass da nicht die Kraft des Heiligen Geistes fließt, weil wenn der Herr sagt, mach das so, dann hat er auch die Verantwortung und steht dazu. Und nichts passiert, was der Herr nicht will, zulässt. Halleluja. Also, nur Gutes wird euch folgen, euer Leben lang, so ihr auf den Herrn schaut. Jesus, betet für euren Nachbarn, dass der Herr sie oder ihn segnen möge. Spürbar, Veränderung, Heilung, Segen freisetzt im Leben des Nachbarn. Halleluja, Jesus. Amen. Bleibt nochmal in dieser Position jetzt. Nicht nur, wenn gleich Mittagessen ist, sondern auch, jetzt schließt nochmal die Augen, nehmt die Hand von der Schulter des Nachbarns. Wenn es hier jemanden gibt, der sein Leben noch nie Jesus gegeben hat, der hebe doch jetzt bitte einmal die Hand, dass ich für ihn beten kann. Ja, das gibt noch mehr. Hebt jetzt mal alle die Hand, das sind ja so 20 vielleicht so, ne? Jeder, der noch nie sein Leben Jesus gegeben hat, so dass man spricht das in Ellenbogen, dass die durchgedrückt sind, dass man so gerade gewissermaßen die Hand hebt. Ja, genau. Es sind noch ein paar mehr. Pass mal auf, ihr, die ihr jetzt die Hand hebt, kommt mal nach vorne. Das ist nichts Schlimmes, das ist was Gutes. Man spricht von einer Gelegenheit. Alle, die jetzt eben die Hand gehoben haben, kommen jetzt bitte mal nach vorne. Denkt daran, dass die anderen auch was essen wollen. Ja, die noch nie ihr Leben Jesus gegeben haben. Genau. Danke, Jesus. Nicht einmal die Woche, aber wer noch nie sein Leben Jesus gegeben hat, der kommt jetzt bitte mal nach vorne hier. Und ihr, die ihr sitzt, Halleluja. Ihr habt noch nie, das braucht mir noch nicht nachzusprechen, ihr habt noch nie euer Leben Jesus gegeben, ist richtig. Was? Stimmt. Gut. Wie gesagt, weil manche, das habe ich schon gehört, das kann man häufiger mal machen. Kann man auch, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht schädlich. Aber man einmal in seinem Leben sollte man Zeit festmachen, das ist wunderbar. Man sagt, das ist der beste Tag im Leben eines Menschen. Aber ich zögere deswegen ein bisschen, weil es gibt noch mehr hier. Kommt doch bitte auch nach vorne. Traut euch. Glaubt mir. Es ist was Gutes. Vater, und ich bete auch, dass die, die vielleicht so noch ein bisschen zögerlich sind, dass du den Herzen nachgehst, die jetzt nicht nach vorne gekommen sind, bis sie die Erkenntnis bekommen, dass sie auch hier vorne sein sollten. Ja, Amen. So. Also, dann lasst uns bitte laut und deutlich, das ist immer so, manchmal muss man das ein zweites Mal, aber vielleicht jetzt ja nicht, weil ihr macht das einfach, laut, ne? Das ist jetzt so ein bisschen lauter, ne? So laut und deutlich sprecht ihr nach, okay, in diesem Ton. Und ihr sprecht auch mit, okay? Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und bitte dich, dass du der Herr in meinem Leben bist. Und ich dein Kind sein darf. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Last am Kreuz auf Golgatha für mich getragen hast. Ich danke dir für dein kostbares Blut. Ich nehme dein Opfer an und bitte dich, dass du mich führst und leitest, um deines heiligen Namens willen. Amen. Da gratuliere ich aber ganz herzlich. Wunderbar. Man sagt, es ist der beste Tag im Leben eines Menschen, weil man sein Leben im Himmel verbringt, in der Ewigkeit. Das ist nicht dasselbe wie unten. Es ist besser oben. Man kommt aber nur mit Jesus Christus dorthin. Man sagt, es ist ein Vertrag. Und das, der ganze Himmel, alle Engel machen Party für jeden Menschen, der sein Leben Jesus gibt. Heute ist Party-Time. Heute ist Feiertag. Okay? Halleluja. Ich danke euch. Und nur mal so Interesse halber, wo kommst du her jetzt? Also so kommst du hier in Köln, das ist auch so in der Nähe jetzt hier, ne? So, ja. Bist du in einer Gemeinde? Mhm. Okay, und du kommst hier, woher so? Kreis Waldshut. Mhm. Okay, ja, wir haben ja sogar ein Mikrofon auch, sonst. Mhm.
Auch höchentspannt.
Aha, ist auch nicht so weit von hier. Bist du in einer Gemeinde?
Ja.
Gut, schöne Grüße an den Gemeindeleiter. Der freut sich.
Gemeinde Görwil.
Görwil. Das ist auch.
Ja. Sie geht gerade um die.
Halleluja.
Aus Stühlingen.
Mhm.
Waldshut.
Waldshut.
Mhm. Aus der Schweiz.
Aus der Schweiz. Das ist nah, ja.
Aus Höchentspant.
Aha.
Schweiz.
Ja. Wunderbar. So ihr in einer Gemeinde seid, geht bitte zu euren Gemeindeleitern, erzählt ihm, dass ihr heute euer Leben Jesus gegeben habt. Und das ist gut, wenn man in einer Gemeinde schon ist. Wenn man in keiner Gemeinde ist bisher, empfiehlt es sich, mal Kontakt aufzunehmen. Das muss jetzt nicht eine bestimmte vielleicht sein, aber man sagt so, Schäfchen gehören in ein Gatter. Also man vergleicht Christen ganz oft mit Schäfchen, mit Schafen, die einen Hirten, ne? Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Und deswegen ist es gut, dass wir im Gatter sind. Gemeinden sind, wenn man so will, ein geistlicher Schutzraum, ein Gatter. Und für Schafe ist es gut, drin zu sein und nicht draußen, weil draußen sind die Wölfe. Das ist nicht so gut für das Schäfchen. Besser drin. Deswegen guckt mal, ob in eurer Region vielleicht Gemeinden sind, die euch ansprechen. Besucht mal Gottesdienste. Guckt euch das mal an. Und vielleicht haben wir hier ja auch so mal so ein bisschen Infomaterial. So nicht? Alle nicken mir das schon ganz weiß. Guck mal da in diese Richtung. Ne? Also das sind da also Gisela und Angelika und Alice und so. Geht mal zu den lieben Geschwistern gleich mal hin und lasst euch ein bisschen an die Hand nehmen. Die haben was für euch. So, jetzt haben wir schon 12:30 fast. Ach nee, andersrum muss ich ja die Uhr drehen. Entschuldige, ich habe die falsch rumgedreht. Das gefühlte 12:30. So. Was? Ja, die sollen aber alle mal mit der Gisela mitgehen. Und dem Bernhard auch. Komm mal, lasst euch mal ein bisschen an die Hand nehmen, ne? Und euch beschenken, ne? Wie gesagt, heute ist ein besonderer Feiertag. Geht mal da mal mit. Ja, bitte. Ich gratuliere euch ganz herzlich. Folgt mal da einfach so und guckt mal, was die lieben Geschwister da für euch haben. Wunderbar. So, jetzt hast du noch ein Anliegen.
Mittagspause einläuten.
Noch irgendwie so ein Klatschen da. Gut, dann also ja, dann von meiner Seite, also hier geht es jetzt noch so ein bisschen so halboffiziell weiter. Da sehen wir uns dann. In einer halben Stunde, in einer Stunde, gefühlte Stunde, also so Richtung 14 Uhr weiter. Ja, und bis dahin bleibt einfach in der Gegenwart Gottes. Testet das schon mal, dass ihr wirklich so alle paar Minuten, könnte man sagen, Jesus. Wir waren letztens im Urlaub am Strand da in Spanien und dann dachte ich, na, Anne hat einen Wecker. Ich habe keinen, weil ich bete ja die ganze Zeit sowieso quasi für andere 2 Stunden am Tag. Aber die Kinder auch. Ne? Also alle 20 Minuten kam der Name Jesus vor. Immer, Jesus, wir loben dich. Lobpreislied, Anbetung. Danke, Herr. Danke für diesen Fußball, ne? Dass der noch Luft hat da. Ne? Also nach 2 Wochen Sonne und so. Also es gibt so viel, wofür man Danke sagen kann. Und es war eigentlich, Jesus war immer mit uns. Und so wünsche ich euch das auch in dieser Mittagspause. Testet das mal. Jesus ist mit euch, alle Zeit.